Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin, ihr Lieben, es ist wieder Zeit für Recent Scares, dieses Mal Volume 9. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr mir für ein paar Minütchen lauschen wollt. Heute Einstiegsthema, bevor wir in die Veröffentlichung der letzten Wochen und Monate reingehen. Wobei erstmal Props an mich, ne, dass ich diesmal mein Versprechen gehalten habe, dass die nächste Folge dann ein bisschen schneller kommt als sonst. Also ne, jetzt gerade mal einen Monat zwischen der letzten Folge und der heutigen Folge. Aber ja, ich hatte euch auf Instagram gefragt, wie ihr denn so eure Filmsammlung sortiert. Und das ist ja ein Thema, was einen ja durchaus als Filmsammlerin oder als Filmsammler sehr viel beschäftigen kann, viel Zeit in Anspruch nehmen kann, je nachdem, wie umfangreich die Sammlung ist. Und das ist auch etwas, was ja durchaus auch Spaß machen kann, die Pflege einer solchen Filmsammlung. Also zumindest geht es mir so, dass ich da total oft drin rumstöbe, dass ich mir mal irgendwie so ein Paket Filme rausnehme, mal so ein bisschen angucke, überlege, will ich davon mal wieder was auf die Watchliste packen, will ich vielleicht davon was verkaufen oder fehlt mir hier noch irgendwas, und da wird auch häufiger umsortiert, umstrukturiert. Es geht natürlich auch alles nur, wenn man dementsprechend Platz hat, ne? Also wenn ich jetzt so ein bisschen aushole nachher, dann ist das natürlich immer aus einer privilegierten Perspektive gesprochen, dass ich hier so ein Zimmer zur Verfügung habe, ein Filmzimmer, wo ich halt wirklich sehr viele Filme auch ausstellen kann, in Anführungszeichen. Ja, das ist halt ein interessantes Thema. Ich habe das über die Jahre auch oft umgeräumt, oft umsortiert, mal nach diesem System, mal nach diesem System. Das verändert sich laufend, mal gefällt es einem nicht mehr irgendwie. Also da gibt es eben viele Varianten, ne? Ich glaube, das Letzte, was ich so maßgeblich geändert habe, war, dass ich die UHDs nicht mehr von den normalen Blu-rays trenne, sondern das einfach quasi gemischt aufstelle. Das war so das letzte, in Anführungszeichen, einschneidende Erlebnis dabei. Und wenn ich jetzt so mal so in die Runde hier gucke, auf meine Filmsammlung, habe ich jetzt quasi 7 große Billigregale und 2 kleine Billigregale. Und wenn ich hier mal beim ersten Regal anfange, was rechts neben mir steht, also ich habe, beziehungsweise erstmal vielleicht das zum Anfang, oben auf den Regalen habe ich so große Collectors Editions. Also wenn jetzt irgendwie zum Beispiel die Star Wars Box, irgendwie so Box-Sets irgendwie von Spider-Man, Herr der Ringe, Harry Potter, auch jetzt so die Bruce Lee-Box und die ganzen großen Turbine-Boxen von Hellraiser, Pitch Black, The Thing und so weiter, aber auch die großen Cape Light Ultimate-Boxen von Battle Royale, von The Raid, von Rollerball, von Pan's Labyrinth, so eine Sachen halt, diese ganz großen, dicken Boxen, ne, die stehen alle oben auf dem Regal. So, und dann im ersten Regal, wenn jetzt der Ton von der Lautstärke ein bisschen schwankt, ich drehe mich immer so ein bisschen mit. Im ersten Regal habe ich alle Steelbooks. Da sind nur Steelbooks drin. Das ist genau ein großes Billigregal, ist gefüllt mit Steelbooks. Die sind alphabetisch sortiert. UHDs und Blu-rays sind gemischt. Da hatte ich ja eben schon erwähnt. Und darin sind sie einfach alphabetisch sortiert. Ja, ich finde so, wenn man so Editionen, also so Steelbooks, Mediabooks, Emirates und sowas, alles vermischt, das finde ich nicht ganz so geil. Ist natürlich Geschmackssache, ne? Ist subjektives, was ich hier schilder. Deswegen so eine Edition, wovon man wirklich viele hat und die man zusammenstellen kann, die stelle ich dann auch gerne zusammen. Also in Billy Nummer 1 sind wirklich nur Steelbooks drin. Im zweiten Billy habe ich so ein paar Kollektionen, die zusammengehören, wie von Rapid Eye, die ganzen Asia-Movies, die sie damals rausgebracht haben. Ich habe die ganzen Full-Slip-Editionen aus Tschechien, aus Hongkong und aus Korea zusammengestellt. Das sind diese dicken Edition, wo dicke Booklets drin sind, Soundtracks, Steelbooks und diese Postkarten, Artcards und alles mögliche, ne? Das meine ich mit Fullslip. Fullslip heißen die deshalb, für die, die es nicht wissen, weil halt so ein kompletter Schuber drumherum ist nochmal und der heißt Fullslip und deswegen heißen die Fullslip-Edition. Hat also nichts mit, nichts Anzügliches, ne? Nicht falsch verstehen. So, dann habe ich hier UHD-Boxen zusammen, also zum Beispiel die Halloween-Edition von Scream Factory. Ich habe hier Karate Kid, die UHD-Box, Rocky UHD-Box, dann die UHD-Editions von, wir hatten die ausgebracht, Playon war das, von den Wonka Wai-Filmen zum Beispiel, da gab es auch 3, 6, 7, 8 Stück zum Beispiel, die stehen zusammen und so eine Sachen halten. Also ein bisschen various, sage ich mal, in diesem Regal drin. Da stehen auch die UHD-Boxen von Opera drin. Da stehen die ganzen Kino-Kontrovers-Editionen drin. Das sind ja auch über 20 und so weiter. Kamera Obscura ist da drin. Filmart-Editionen sind da drin. Die Polizeifilme und die Jolly und so, die sie rausgebracht haben. Dann habe ich da drin die Hardboxen, die ich habe. Das sind nicht viele, das sind 20 oder 30 oder so. Die stehen alle nebeneinander. Und da unten. Ah ja, und dann habe ich tatsächlich sind so Special Editions, die ich noch nicht einsortiert habe, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich die Filme haben will oder nicht, weil sie noch ungeguckt sind, weil ich die noch nie gesehen habe. Das sind so ein paar Mediabooks zum Beispiel von Filmen, die halt, bei denen ich schon weiß, okay, das könnte ein Film sein, der vielleicht doch am Ende final nicht in der Sammlung landet. Die sind dann nochmal extra sortiert. So, in Billy, großes Billy 3 und großes Billy 4 sind einfach alle Keep Cases, also Amarays, die ich habe, zusammen drin, einfach nebeneinander. Zweireich allerdings tatsächlich, um ein bisschen Platz zu sparen. Die sind nach Genre erstmal sortiert. Also ich habe einmal asiatische Filme, ich habe Actionfilme, Horrorfilme, Thriller, Comedy und alles, was so Drama, Coming of Age ist. Und Musicalfilme. Die habe ich unterschiedlich quasi sortiert und innerhalb dieser Bereiche sind sie dann auch nochmal alphabetisch sortiert. So, deswegen sehen die immer so ein bisschen so nach Videothek aus, weil da wirklich Film an Film an Film an Film nah aneinander steht und wie gesagt, dahinter dasselbe dann eben nochmal. So, dann bei den drei Lieblingsregale, das sind die Billys hier links neben mir. Da ist das linke Billy erstmal mit Mediabooks gefüllt. Die sind sortiert tatsächlich nach nach Label sozusagen. Also ich habe alle Cape Light Mediabooks zusammen, ich habe alle Turbine Mediabooks zusammen, ich habe alle Birnenblatt Mediabooks zusammen, alle Nameless Mediabooks zusammen, alle Splendid Mediabooks zusammen, hier die ganzen Pierrot Le Fou Mediabooks, dann so ein bisschen gemischt, wo ich nur so von einem Label irgendwie 2, 3 Stück habe. Da auch X-Rated steht da alles zusammen. Dann habe ich da die ganzen 84 Entertainment Mediabooks, die NSM Mediabooks, XT Video Mediabooks, alles mögliche, Wicked Vision, sehe ich da noch, Wicked Vision, dann die ganzen Playon Mediabooks, genau, die sind alle so zusammen und darin sind sie wiederum alphabetisch sortiert. So, dann habe ich hier, darunter geht es dann los mit den ganzen Arrow Video Steelbooks, dann die ganzen Arrow Video Special Editions, dann die Arrow Video Keep Cases. Dann geht es im dritten Regal dort weiter mit den so, Boutique-Label-Collectors Editions. Also alles, was so an Box-Sets von Arrow Video, von 88 Films, von 101 Films, von Criterion, von, wen habe ich jetzt vergessen? Vinegar Syndrome. Alles, was da so an Box-Sets rausgekommen ist, an dicken Spezialeditionen, so, ne? Auch sowas wie Battle Royale, wie die The Grudge Box und so eine Sachen, alles, Godzilla Box und so, das steht alles dort nebeneinander. Quasi erst die ganz dicken Boxen, dann die mitteldicken Boxen und dann die etwas dünneren Boxen und dann kommt alles von Vinegar Syndrome, alles von Severin Films, alles von Eureka, alles von 88 Films, doch mal eins sind und so weiter und so fort. Criterion, die stehen auch alle so in labelmäßig zusammen und dann darin alphabetisch sortiert, ja. So, und in den kleinen Billys sind dann TV-Serien drin. So, und dann habe ich hier noch so ein, ich weiß nicht, wie dieses Buch, das ist so eigentlich so ein von Ikea, dieses quadratische Bücherregal, wo 4 Quadrate drin sind sozusagen und da habe ich dann zum Beispiel Serienboxen alle drin, hier so Scrubs, Act X, Sopranos, Miami Vice, alles mögliche, die sind dann da drin, Star Trek Kram und so weiter. Ja, Also ich bin aktuell damit zufrieden, aber das kann sich, wie gesagt, quasi minütlich ändern. Und jetzt habe ich euch ja, wie gesagt, gefragt, wie ihr das sortiert und habe jetzt mal so ein bisschen die spannendsten Antworten rausgesucht. Jemand, der da ganz nach meinem Gusto agiert, ist Heisenberg 97, der auch nach Boutique-Label sortiert. Also genauso, wie man es bei mir auch wiederfindet. Spannend finde ich die Sortierweise von Christoph, der nach Schauspieler sortiert. Das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, dass ich zum Beispiel alle Stallone-Filme nebeneinander habe, alle Schwarzenegger-Filme, alle Scott Adkins-Filme nebeneinander und so weiter und so fort. Das ist dann aber blöd, wenn du, das klappt vielleicht noch bei einem Film wie Escape Plan, wenn du quasi den Stallone-Teil mit Escape Plan enden lässt und gleich direkt Arnold anschließen lässt, aber das funktioniert nicht, wenn dann noch mehr Schauspieler, die du eigentlich extra hast, zusammen hast. Das funktioniert dann irgendwie nicht mehr mit der Sortierung. Deswegen habe ich das irgendwann aufgegeben. Genauso wie die Sortierung nach Regisseur. Das hat Simon Jase auch gesagt. Er sortiert nach Genre und nach Regisseur. Nach Genre gehe ich auf jeden Fall mit. Regisseur ist eigentlich auch ganz cool. Da würde mich dann interessieren, wie into the deep geht man da? Hat man jetzt irgendwie nur die großen Regisseure oder hat man da auch irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel in Ty West irgendwie seine 4 Filme, na gut, der hat ja schon ein paar mehr, wer hat denn erst 2 Filme? Naja, weiß ich jetzt nicht. Wenn jetzt ein Regisseur 2, 3 Filme erst hat, macht man das dann auch schon extra oder so. Das wäre interessant. Hier natürlich auch gerade für die Leute, die Kinder und Familie und so weiter haben, sagt Clara auch, sie sortiert die Filme quasi, dessen Cover das Kind sehen darf und die, die sie lieber verstecken will, weil es zu gruselig. Das macht natürlich auch durchaus Sinn. Es gibt auch viele Leute, die das hinterher quasi schränken mit Türen, verbergen sozusagen die Filmsammlung. Also ich weiß damals die Videokassetten, an die ich nicht ran sollte, an die ich natürlich trotzdem rangegangen bin, die waren auch immer im Schrank eigentlich, wo man nur mit Stuhl raufkommt. Aber gut, Kinder können auch auf den Stuhl steigen. Ne? Amy on Pond hat gesagt, sie sortiert nach Farbe. Das habe ich jetzt bei Filmen tatsächlich noch nie so gesehen. Aber ich habe gesehen, das machen viele Leute, die eine große Buchsammlung haben. Die sortieren diese dann vom Buchrücken aus gesehen nach Farbe. Und das sieht dann auch immer schön cool aus, wenn man das irgendwie wie ein Regenbogen oder so weiter hat. Die meisten Leute sortieren nach Genre auf jeden Fall. The Attic Child nach Sympathie finde ich auch interessant. Finde ich genauso interessant wie autobiografische Sortierung, dass man also entweder zum Beispiel das kann man ja aus verschiedenen Perspektiven machen, ne? Also nach Bedeutung des Films für einen persönlich, aber es kann auch autobiografisch, wann habe ich welchen Film zum ersten Mal gesehen, von damals bis heute, ne? Da gibt es auch die Möglichkeit. Man kann auch eine Filmsammlung chronologisch sortieren, das geht natürlich auch komplett, ne? Also einfach nach Jahrgang sozusagen, finde ich eigentlich auch relativ spannend, muss ich sagen. Dann Luna the Crypt. Cryptid hat geschrieben, getrennt zwischen Horror und Nicht-Horror und darin alphabetisch. Macht auch irgendwie Sinn, machen auch viele, die gerade eben auf Horror spezialisiert sind. Ich weiß gerade nicht, irgendjemand hatte noch geschrieben, nach eigener Sternewertung auf Letterboxd. Habe ich jetzt leider nicht aufgeschrieben, wer das war, sorry dafür. Finde ich auch spannend. Dann hat man irgendwie so erst die ganzen 5-Sterne-Filme vielleicht nebeneinander und das endet dann irgendwann im Abgrund, sag ich mal. Also ihr merkt, man kann sich da austoben, wie man will. Und das ist ja natürlich auch ein Thema, was man, wie gesagt, perspektivisch auch auf Bücher beziehen können, auf Videospiele und so weiter. Ne? Also ich finde, wie gesagt, es ist ein Thema, das mir total Spaß macht, weil ich habe meine Filmsammlung ja auch nicht umsonst. Ich habe ja auch einfach Spaß damit und hege und pflege das deshalb. Und von daher, weiß ich nicht, also ist auch ein Hobby, ne? Finde ich sozusagen. Also wenn ihr da noch ein paar Anregungen habt oder euch austauschen wollt, schreibt mir das gerne im Discord oder auf Instagram. Bin immer gespannt, wie ihr eure Filme sortiert. Vielleicht tauschen wir auch irgendwann mal Fotos aus oder irgendwie sowas. Mal gucken. Aber soweit wollen wir heute noch nicht gehen. Wir steigen jetzt erstmal in die Neuveröffentlichung ein, würde ich sagen. Unser erster Film ist heute der Knast-Thriller aus Hongkong, Prison on Fire, aus dem Jahre 1987, herausgebracht von TNG Vision im Keep Case. Nach The Killer erschien zuletzt ja auch weiterhin noch andere, mal größere, mal kleinere Klassiker des Hongkong-Kinos im deutschen Heimkino. Und so hat TNG Vision diesen Knast-Thriller, also Prison on Fire, und gleich auch dessen Sequel Prison on Fire 2 in einer Keepcase-Variante aufgelegt, die ich mir für euch mal angesehen habe. Der Film, also der erste Teil, der erzählt die Geschichte des Gefangenen Ka Jiu, der unschuldig wegen Mordes im Gefängnis sitzt und dort misshandelt und gedemütigt wird. Doch die Rettung naht in Person von Ching, einem Gefangenen, der sich mit ihm verbündet und die Regeln im Knast in- und auswendig kennt. Von jetzt an kämpfen sie gemeinsam gegen ihre Peiniger. Ja, Prison of Fire ist ein ziemlich guter Knast-Thriller aus Hongkong, wie ich finde, der vor allem durch die gute Regie von Ringo Lam und das Schauspiel von ja einem meiner Lieblingsschauspieler, Chow Yun-Fat, und von Tony Leung glänzen kann. Die Story selbst hat man zwar schon sehr oft so gesehen und auch die meisten Knast-Tropes, die man eben aus solchen Filmen kennt, die werden hier auch erfüllt. Dabei präsentiert sich Prison on Fire aber ziemlich geerdet und auch realistisch. So werden Themen wie Hierarchien, Männlichkeit und Unterdrückung durchaus interessant besprochen. Der Film ist dabei ruhiger gewesen als von mir erwartet. Das große Action-Set-Piece, das folgt erst ganz am Ende, hat es aber dafür ordentlich in sich. Also das Ende ist wirklich schon ziemlich krass und stark geworden. Ansonsten ist der zweite Film aus der On-Fire-Reihe von Ringo Lam toll gespielt, bietet dank des Charmes von Chow Yun-Fat auch ein paar Comedy-Elemente und ist am Ende eigentlich eine ziemlich runde und unterhaltsame Sache. Und wie erwähnt hat TNG Vision den Film direkt im Keepcase aufgelegt. Es handelt sich dabei nur um eine einzige Disc, die beide Prison on Fire Filme enthält. Die Filme kommen wie schon The Killer auch in einem roten Keepcase daher. Und das Cover sieht auf den ersten Blick eigentlich schick gezeichnet aus, aber guckt man dann genauer hin, Kunst ist Geschmackssache, sag ich mal. Auf der Rückseite haben sich dann im Text auch wieder einige Tipp- und Rechtschreibfehler eingeschlichen. Hier sollte man dringend mal Geld in ein Lektorat investieren, würde ich zumindest persönlich vorschlagen. Gemessen daran, dass hier zwei über 100-minütige Filme auf eine Blu-ray gepresst wurden, war meine Befürchtung schon relativ groß, was die Bildqualität angeht. Und so kam es dann auch, sowohl Teil 1 als auch Teil 2 besitzen maximal DVD-Qualität und wirken eher wie auf Disc geworfene Rips aus dem Internet, würde ich mal sagen, die vor vielen Jahren mal umgehen. Also das Bild ist schlecht aufgelöst, es ist sehr grob, hat Störungen und Verschmutzung, ist instabil, hat keine Kontraste und hat ganz starke Probleme in Szenen mit hellen Lichtquellen. Das ist echt schade, das war eine echte Enttäuschung an der Stelle. Positiv sind die Tonspuren und ihre Untertitel. So gibt es den Film in einer sehr gelungenen deutschen Synchronfassung und in der kantonesischen Tonspur, also im O-Ton natürlich, beides Deutsch und Englisch untertitelbar. Extras gibt's erwartungsgemäß keine. Dafür liegt wieder ein vierseitiger Beipackzettel mit Texten von Experte Bruce Whitty bei. Ihr erinnert euch an die letzte Folge, da habe ich schon alles dazu gesagt. Bruce hat sich auch immer noch nicht bei mir gemeldet. Also zweifeln wir mal weiterhin seine Existenz an. Naja, am Ende erfüllt die Veröffentlichung gerade so noch ihren Zweck, aber es ist echt schon schade, dass man hier keine bessere Bildquelle für den Release auftreiben konnte. Und auch hier gilt übrigens der Hinweis von der letzten Episode: Überlegt gut, wem ihr Geld gebt und für was ihr Geld ausgebt. Diese Veröffentlichung kostet immerhin schlappe 30 Euro bei Amazon, Mediamarkt, Saturn und auf Filmbörsen. Der Film kriegt von mir 3,5 von 5. Die VÖ von Prison on Fire 1 und 2 bekommt von mir 2 von 5 möglichen Sternen. Ja, und machen wir gleich weiter im Hongkong-Kino, denn auch Hardboiled aus dem Jahre 1992, der Hongkong-Action-Kracher von John Woo, wurde von TNG Vision im Keepcase rausgebracht. Das ist ja quasi der letzte Film vor John Woos Auswanderung nach Hollywood gewesen. Und ja, der gehört ja bekanntermaßen zu meinen absoluten Lieblingsfilmen, weshalb ich natürlich ein besonders kritisches Auge auf diese Veröffentlichung von TNG Vision gelegt habe. Aber vielleicht erstmal die Frage, worum es überhaupt in Hardboiled geht. Inspektor Yun vom Hongkong Police Department setzt alles daran, die brutalen Waffenschieber-Syndikate Hongkongs für immer zu zerschlagen. Seit Monaten werden Undercover-Agenten eingeschleust und Vorbereitungen für den vernichtenden Schlag getroffen, um hinter die Identität eines Vermittlers zu kommen, der seine schmutzigen Geschäfte in einem chinesischen Teehaus abwickelt. Als Yun dort auftaucht, um einen weiteren Waffendeal zu vereiteln, eskaliert die Situation. Es kommt zu einer wilden Schießerei, bei der die Hauptverdächtigen, aber auch viele Unschuldige den Tod finden. Inspektor Yun steht wieder ganz am Anfang, doch in seiner sturen Entschlossenheit, Gerechtigkeit auszuüben, bleibt er den Waffenschiebern auf der Spur und bricht dabei alle Regeln des Gesetzes. Ja, wie gesagt, Hardboiled ist ein absolutes Actionmeisterwerk, im Prinzip nicht zu toppen, außer vielleicht eben von John Woo selbst. Das sind dann persönliche Präferenzen, ob man jetzt Hardboiled besser findet, A Better Tomorrow besser findet oder The Killer besser findet. Der Film hat unfassbare Action-Szenen, großartige Stunts, hat einen tollen Cast mit Chow Yun-Fat, mit Tony Leung, mit Anthony Wong, der hier in dem Bösewicht spielt. Dazu kommt ein großartiger Score und einfach ein episches Actionfest, voll mit Bloodpacks, wilden Schießereien. Also hier wird einfach alles zu Klump geschossen, als gäbe es kein Morgen. Das ist wirklich großartig. Und ja, der Film beweist auch wie so eine Art Showcase letztendlich, auf welchem unglaublichen technischen Level John Woo zu dieser Zeit agiert hat. Also wenn ihr Action mögt, dann müsst ihr Hardboiled gesehen haben. Ja, und TNG Vision hat den Film in zwei verschiedenen Keepcase-Varianten veröffentlicht, die sich allerdings nur durch die unterschiedlichen Cover-Artworks voneinander unterscheiden. Also Variante A hat das klassische Kinoposter mit, das kennt ihr vielleicht, mit Chow Yun-Fat und dem viel zu großen Baby auf dem Arm. Und Variante B ist das Design vom allseits bekannten Hong Kong Rescue Bootleg. Und im Vergleich zu The Killer hat man sich hier schon etwas mehr Mühe gegeben, finde ich, denn das enthaltene Booklet verdient dieses Mal sogar schon fast seinen Namen, denn es hat, tada, 8 Seiten. Der Text ist ganz okay, ist gut bebildert und stammt natürlich vom allseits nicht bekannten Hongkong-Experten Bruce Whitty. Das wird hier langsam zum Running Gag, aber man muss sich ja auch immer wieder neu erfinden, richtig? Auf der Disc befinden sich die bekannte Hongkong-Schnittfassung, aber auch der vielgesuchte Taiwan-Cut, der ein paar Minuten länger läuft, den Film aber letztendlich weder besser noch in irgendeiner Form schlechter macht. Letzterer liegt jedoch nur in schlechter VHS-Qualität mit hart gecodeten Untertiteln vor. Die Kinofassung gibt es dagegen wieder mit der alten, nicht so guten deutschen Synchro oder mit der neuen Synchronfassung, die dagegen sehr gut gelungen ist. Die Bildqualität bewegt sich hier wieder auf dem Niveau von The Killer und ist damit deutlich besser als zum Beispiel die meisten alten Bootleg-Auflagen des Films. Wer sich genau auskennt und genau hinguckt, der wird doch so ziemlich viele Ähnlichkeiten zum Hongkong Rescue Bootleg erkennen. Ich weiß jetzt leider nicht, worauf diese Blu-ray genau basiert. Der Film lässt sich auf jeden Fall sehr gut gucken, aber auch hier wieder mit dem Hinweis, dass es sich um eine Hongkong-Produktion handelt und man hier deshalb kein HD-Spektakel erwarten darf. Überraschenderweise haben sich dieses Mal sogar ein paar Extras auf die Disc geschlichen. So gibt es einige lange Interviews, unter anderem mit Regisseur John Woo, und eine Retrospektive auf die damaligen Drehorte. Sehr nett. Ich erkenne hier den Willen, die Produkte besser zu machen. Das kann man dann auch mal loben. Allerdings bei einem Preis von 30 Euro, den ihr zum Beispiel bei Amazon und auf Filmbörsen bezahlt, darf man das vielleicht auch erwarten. Da der Film bis heute keine FSK 18 bekommen hat, findet ihr den Film nicht bei Mediamarkt und Saturn. Und generell gilt hier auch wieder der Hinweis von eben, überlegt gut, wem ihr Geld gebt und für was ihr Geld ausgibt. Ihr versteht den Wink mit dem Zaunfall nach der letzten Episode, denke ich mal. Der Film bekommt von mir 5 von 5 Sternen und die VÖ bekommt von mir 3,5 von 5 Sternen. Weiter geht's mit Thanksgiving aus dem Jahre 2023. Den Film kennt ihr ja, den habe ich euch ja schon mal besprochen im Spätherbst, als er rauskam. Während es in Deutschland mittlerweile behobene Probleme mit der FSK gab, wodurch es dann zu einer Verschiebung auf April kam, ist der Slasher von Eli Roth bereits in England auf Disc herausgekommen und ich habe mir die Scheibe bei meinem London-Aufenthalt von einem Monat gekauft und sie mal für euch angesehen. Die stammt von Elevation Sales und kommt ganz normal als Keepcase daher. Vielleicht nochmal ganz kurz in 2 Sätzen die Inhaltsangabe der Verpackung. Nach den Unruhen am Black Friday Nee, Quatsch. Sorry. Wir fangen mal von vorne an. Nachdem Unruhen am Black Friday in eine Tragödie enden, terrorisiert ein mysteriöser, vom Thanksgiving-Fest inspirierter Killer die Einwohner von Plymouth in Massachusetts, der Geburtsstätte des berüchtigten Feiertags. Ein Einwohner nach dem anderen muss dran glauben. Wird die Stadt den Killer finden und den Feiertag überleben? Ja, für mich war das eine echte Überraschung und aus meiner Sicht einer der besten, wenn nicht gar der beste Slasher der letzten Jahre. Also so einen guten Film hätte ich Eli Roth nach Hostel 2 eigentlich nicht mehr zugetraut. Und es war für mich, das hatte ich ja damals schon gesagt, ein echter Hochgenuss, mal wieder einen richtig gut produzierten, noch nicht franchisierten Slasher auf der großen Leinwand zu sehen. Das wird ja nun auch bald ein Ende haben, weil das ja ein Franchise scheinbar wird. Aber der funktioniert für mich als Hommage an den Teen-Slasher der frühen 2000er und wäre damals vermutlich auch ein absoluter Box-Office-Hit gewesen. Jetzt hat er aber auch immer noch was Ordentliches eingespielt. Der Film hat ein sehr gutes Tempo, für Eli Roth fast ungewöhnlich angenehme Charaktere, die natürlich immer noch irgendwie aus Arschlöchern mit Nonsensdialogen bestehen, aber irgendwie war es nicht ganz so schlimm wie sonst. Der Film hat eine nette Optik, der hat ein vernünftiges Storytelling und vor allem hat er viele blutige, stark getrickste, abwechslungsreiche Kills. Das ist saftig, das ist knusprig und so muss ein Slasher, ein moderner heutzutage gehen. Da kann man Eli Roth ausnahmsweise auch mal loben. Ja, und Elevation Sales hat den Film, wie gesagt, im simplen Keepcase in England rausgebracht. Auch bei uns wird er nur von Play on Pictures im simplen Keepcase erscheinen. Hier ist auch vielleicht der Hinweis für Synchro-Gucker wichtig, denn es ist die deutsche Tonspur hier drauf, also auf der UK Blu-ray. Also wenn ihr jetzt nicht noch einen Monat warten könnt oder wollt, dann könnt ihr euch diese Disc holen. Da ist komplett deutsche Synchronfassung drauf. Außerdem gibt es auch noch deutsche Untertitel. Es handelt sich also um eine internationale Disc, was wirklich sehr schön ist. Ansonsten lässt sich berichten, dass die Bildqualität für eine Blu-ray wirklich sehr gut ist und den Film auch gut glänzen lässt. Und es gibt sogar zahlreiche Extras wie Deleted Scenes, Extended Scenes, es gibt Outtakes, es gibt ein Making-of, es gibt einen Audiokommentar und vieles mehr. Und es ist auch fast alles sehenswert davon. Und so lobe ich mir das doch mal für einen aktuellen Release. Bin gespannt, was nachher am Ende auf der deutschen Disc davon gelandet, darauf landen wird. Wahrscheinlich dieselben Sachen. Also ihr könnt natürlich auch warten, wenn ihr nicht so ungeduldig seid, wie ich es bin. Der Film bekommt von mir nach wie vor auch im Rewatch 4 von 5 Sternen. Und die VÖ hier aus England, die da übrigens, was habe ich bezahlt? 15 Pfund, also knapp 17 Euro gekostet hat, die bekommt von mir 4 von 5 Sternen. Dann gab es eine Veröffentlichung, auf die ich schon sehr lange gewartet habe und auf die ich mich gefreut habe, nämlich auf Supergirl aus dem Jahre 1984, ein alter Warner-Schandfleck, sage ich mal, in deren Vita, Studio Vita, Play on Pictures hat den Film rausgebracht. Vielleicht, ihr wisst, ich kenne, glaube ich, Supergirl alle, ne? Ich lese es trotzdem mal von dem Mediabook vor. Sie ist unüberwindlich stark, kann fliegen, verfügt über den Hitzeblick und hat ein unerschütterliches Gespür für Gerechtigkeit. Das liegt in der Familie. Kara ist Supermans Cousine und wie er hat sie die Katastrophe auf ihrem Heimatplaneten Krypton überlebt. Nun ist sie auf der Erde und muss als Supergirl gegen eine fiese Zauberin antreten. Ja, und gesehen im überlangen Director's Cut kann ich nicht bestätigen, dass es sich bei Supergirl um eine Vollkatastrophe oder gar einen der schlechtesten Filme aller Zeiten handelt, wie man es ja so häufig lesen muss. Aber von einer Empfehlung ist die Superheldinnen-Verfilmung ja auch mindestens so weit weg wie Kara in dem Film vom Planeten Krypton. Zunächst wirkt der Film seltsam altbacken, finde ich. Es ist war für mich kaum zu glauben, dass der Film von 1984 ist. Ehrlich gesagt bekam ich das auch nur mit, weil im Hintergrund der grandiose 80s-Hit What is Love von Howard Jones abgespielt wird. Ansonsten wirkt Supergirl echt locker 10 Jahre älter, als er es tatsächlich ist. Und ja, generell pegelt der Film so hin und her. Er hat teilweise tolle Kulissen und sehr aufwendige und durchaus spektakuläre Szenen, die auch schicke Tricks sind. Das fängt schon bei der sauteuren oder bei den sauteuren absurden Opening Credits am Anfang an und hört bei einigen richtig gelungenen Kamerafahrten auf. Und ich fand auch die Hauptdarstellerin Helen Slater, die macht ihre Sache auch mehr als ordentlich. Aber leider hat der Film eine ziemlich seltsame Tonalität. Er wirkt am Anfang wie ein nettes Coming-of-Age-Filmchen, wird dann sehr albern und dann auf einmal doch wieder düster und ernst. Und generell ist auch die Tragweite der Handlung sehr seltsam. Das will alles so wenig zusammenspielen. wie es auch die von der hier grauenvoll und deplatziert aufspielenden Faye Dunaway verkörperten Antagonistin irgendwie nicht kann. Also Dunaway dürfte zu den miesesten Gegenspielerinnen der Filmgeschichte gehören hier und das sich in dieser offensichtlich emanzipiert gemeinten, aber schlecht umgesetzten Geschichte am Ende doch wieder alles nur um einen Mann dreht, sagt dann auch viel aus. Gelinde gesagt ist das Drehbuch eine absolute Frechheit. Aber dennoch hatte ich teilweise echt Spaß mit Supergirl und mochte ihn aus filmhistorischer Sicht auch gerne zu Ende schauen, auch wenn man dafür echt etwas Sitzfleisch braucht in diesem Director's Cut. Da geht weit über 2 Stunden und man braucht ein bisschen Geduld. Ja, das ist nicht gut, das ist am Ende nicht mal mittelmäßig, aber es ist definitiv jetzt auch keine Folter. Ja, und Play on Pictures hat den Film in 2 verschiedenen Mediabooks aufgelegt, die beide mit gezeichneten Cover-Artworks daherkommen. Cover A ist dabei die deutlich passendere und schickere Zeichnung und in der Umsetzung mit dem spotlackierten Titelschriftzug gehört das Mediabook rein optisch für mich tatsächlich zu den schicksten der letzten Zeit. Aber Achtung, wie so oft bei Pleon, früher Kochfilms, wird der Film im kleinformatigen Mediabook, also in Blu-ray-Größe präsentiert. Das muss man ja erwähnen, manche stört das ja, weil normales Mediabook hat ja eigentlich DVD-Größe. Das Mediabook enthält 2 Blu-rays. Zu den Inhalten komme ich gleich, vielleicht zunächst zum Booklet. Das wurde von Christian Heiß verfasst und enthält leider absolut 0 Informationen zum Film, sondern lediglich zur Historie der Comicfigur Supergirl. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich schade. Gestaltet ist der Buchanteil jedoch sehr gut. Da kann man nicht meckern, optisch ist das alles in Ordnung, aber ich hätte mir halt echt gewünscht, dass da ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte und auf die Folgen dieses Films eingegangen sind und was das für Konsequenzen hat und so weiter und so fort und warum es so viele Schnittfassungen gibt etc., aber gibt's alles nicht. Die beiden Blu-rays enthalten insgesamt nämlich gleich 3 Schnittfassungen, zum einen die gekürzte deutsche Kinofassung, dann die internationale Langfassung und schließlich und endlich auch den überlangen Director's Cut, der nicht nur einen besseren Bildausschnitt enthält und ein besseres Coloring als die anderen Schnittfassungen, sondern auch 21 restaurierte, ursprünglich entfernte Minuten enthält. Und diese liegen auch nur in minimal schlechterer Bildqualität vor als der Rest des Films. Generell ist die Bildqualität wirklich gelungen, vor allem hinsichtlich des Alters des Films. Auch der Ton passt. Und sehr schön ist, dass es sowohl die alte Synchronfassung als auch die neue Synchro gibt und diese ja quasi auf alle Filmfassungen anwendbar ist. Als Extras gibt es ein Making-of, Storyboards und einen Audiokommentar. Also aus meiner Sicht echt ein fast rundum gelungenes Paket. Das Mediabook ist fast überall schon ausverkauft, aber an manchen Orten noch zum Originalpreis von knapp 30 Euro erhältlich. Supergirl bekommt von mir als Film eine 2,5 von 5 Sternen und die VÖ aus dem Hause Play & Pictures bekommt von mir, also das Mediabook, eine 4 von 5 Sternen. Machen wir weiter mit einem deutschen Film, den ich tatsächlich bis vor wenigen Wochen nicht kannte und auch nie davon gehört habe, nämlich Supermarkt aus dem Jahre 1974, wurde rausgebracht von Subkultur. Um auf dem Hamburger Kiez zu überleben, schlägt sich der 18-jährige Willi mit kleinen Gaunereien durch. Nach einer Verhaftung soll er in ein Erziehungsheim gesteckt werden, doch er flieht aus dem Polizeigewahrsam und gerät in die Fänge eines Zuhälters, der ihn auf den homosexuellen Strich schickt. Ich habe es jetzt mal ein bisschen geändert, was hier steht. Gleichzeitig begegnet Willi einem Journalisten, der ihn zu hoffnungslosen Resozialisierungsprojekten heranzieht, um vor allem sein eigenes Leben aufzuwerten. Als Willi sich in ein Mädchen verliebt, dem es scheinbar noch dreckiger geht als ihm selbst, setzt er sich in den Kopf, sie aus ihrer Tristesse zu befreien und mit ihr abzuhauen. Doch die angehäuften Probleme sind so groß, dass ihn seine Vergangenheit einholt. Ja, das ist die hoffnungslose und vergebliche Suche nach dem Glück, erzählt aus mehreren Perspektiven im schmuddeligen Hamburg der 70er Jahre. Also es war allein schon spannend, viele Orte, an denen ich regelmäßig im Alltag vorbeigehe, hier 50 Jahre in der Vergangenheit zu sehen. Die meisten davon sehen heute deutlich schöner aus, muss man sagen. Und ja, auch das ist letztendlich Supermarkt. Viel Elend, viel Leid, ambivalente Typen, raue Gangart und der Regisseur Roland Klick, der weiß, wie das geht. Authentisch, hart und toll gefilmt. Die Kamera von Paul Verhoevens späteren Stammkameramann Joost Vucano, das ist eine echte Augenweide. Und auch die Figuren mit ihren Ecken und Kanten, die jedoch bröckeln, die zerbrechen, Verlierer eben, das ist richtig gut gemacht. Das ist deutsches Genre-Kino, wie es ja heutzutage zur Seltenheit geworden ist. Ein konsequentes Sozialdrama und irgendwie auch ein Thriller, quasi schmutzige Arthouse über Subkulturen. Und das ist echt richtig cool, sich anzugucken mal. Und auch ein paar interessante Details, zum Beispiel sehr spannend, dass Marius Müller-Westernhagen hier nicht nur den Titelsong sang, sondern auch den Protagonisten tatsächlich synchronisierte. Also gerade für Hamburger ist das ein spannender Film, weil Supermarkt eben auch ein Hamburg-Film ist und das nicht nur eben so Sachen wie Absolute Giganten oder Soul Kitchen, sondern hier wirklich mal auch an die Grenzen, ab in den Schmutz sozusagen. Ein Film, der darunter geht und deshalb mal eine andere Seite auch präsentiert. Ja, und Subkultur hat den Film in einem für das Label bekannten Digipack im Pappschuber veröffentlicht. Zur Verfügung stehen 2 auf je 1000 Stück limitierte Cover-Varianten und wie gewohnt ist die Edition wirklich sehr schön aufgemacht. Sie umfasst tatsächlich eine Ultra-HD und eine Blu-ray und dazu gesellt sich auch ein umfangreiches und informatives Booklet von Paul Poet. Bild und Ton, ja, ist schwierig, ne? Also ich finde, die sind eine, der UHD, ja, ich sag mal so, gemessen daran, dass Supermarkt eine sehr kostengünstige Independent-Produktion war, ist Bild und Ton schon sehr gut. Vor allem die Farben kommen sehr stimmig rüber, auch in den Nachtszenen vor allem. Die Disc bietet dabei sogar HDR10 und Dolby Vision auch sehr gut. Aber wie gesagt, das ist ein alter Film, was erstmal nichts heißt, aber es ist halt auch ein absoluter No-Budget-Film. Und dementsprechend auch hier wieder der Hinweis, erwartet jetzt hier nicht Ultra-Hochglanzbilder oder dergleichen. Als Extras gibt es einen Audiokommentar von Regisseur Roland Klick und auch Interviews mit einigen Beteiligten. Also in der Summe eine rundum gelungene Veröffentlichung von Subkultur, die mit knapp 35 Euro allerdings auch recht pricey ist, selbst mit einer UHD an Bord. Der Film bekommt von mir 3,5 von 5 Sternen, die VÖ bekommt von mir 4 von 5 Sternen. So, weiter geht's mit Hard Target, wieder John Woo, aus dem Jahre 1993, hier eine seiner Hollywood-Produktionen. Erscheint demnächst von, wer bringt den denn hier? Pleon Pictures auf UHD, ist aber in England schon in einem dazu gleich mehr schlankeren Keepcase von Studiokanal schon veröffentlicht worden. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es in Hard Target geht, lese ich einmal kurz die Verpackung vor. Wie viel ist ein Menschenleben wert? Nicht viel in den Augen des skrupellosen Imal, der Obdachlose für wenig Geld zur lebenden Zielscheibe für eine reiche Jagdgesellschaft werden lässt. Eine Pervertierung sozialer Missstände, der in New Orleans auch der Vater der jungen Natasha zum Opfer fällt. Zusammen mit dem arbeitslosen Matrosen Chance Baudreau geht sie gegen die gnadenlosen Menschenjäger vor und wird so selbst zur Zielscheibe in einem blutigen Katz-und-Maus-Spiel. Ja, nachdem John Woo gefühlt alle Möglichkeiten in seiner Heimat Hongkong ausschöpfte, ging es für ihn und auch einige andere Stars dann nach Hollywood und Woos erstes Projekt in den USA war dann Hard Target, ein klassischer Action-Thriller der Marke Menschenjagd, wie man ihn kennt. Und tatsächlich hat es der Regisseur auch geschafft, hier noch seine Stärken irgendwie in den American Way of Making Movies zu übertragen. Zeitlupen hier, großartige Shootouts da, Explosionen, noch mehr Zeitlupen, weiße Tauben, aber eben auch ein Gefühl für melodramatische Helden und Schurken. Und Woo schafft es sogar, einen eher für seine physischen Stärken und weniger schauspielerischen Talente bekannten Jean-Claude Van Damme richtig gut aussehen zu lassen in dem Film und das trotz der zwar kultigen, aber gleichzeitig auch gewöhnungsbedürftigen Frisur, die er hier trägt. Also Van Dammes Kicks, die sahen abgesehen vom Bloodsport wahrscheinlich nie wieder so gut aus wie hier in Hard Target. Ebenfalls schön, das Gefühl, so ein modernen Western zu sehen, vom Aufbau und wie das Ganze funktioniert und dazu auch noch das tolle Setting in New Orleans. Also, so lassen sich ein paar kleine Längen, wenige quatschige, wenn auch kultige Szenen, ich sage nur Stichwort Schlange, und die schon oft gesehene Story dann auch problemlos entschuldigen. Wie gesagt, Hard Target erscheint Ende März von Pleon Pictures, allerdings in einer recht teuren und umfangreichen Box für knapp 50 Euro. Da es mir jedoch nicht auf Booklets und eine aufwendige Verpackung ankam im Fall von Hard Target, habe ich mir für euch eben die bereits seit Wochen erhältliche UHD aus England angeguckt, die es dort für knapp 20 Euro zu kaufen gibt. Der Bildtransfer wird dabei identisch sein mit jenem aus der Pleon Pictures Box. Und ja, die Anschaffung lohnt sich. gerade, also vielleicht in den ersten Minuten ist man noch etwas verwundert aufgrund der mittelmäßigen Bildqualität, aber das ist ja oft so aufgrund der noch laufenden Credits, da können wir ja mal extra noch was zu machen, warum das immer bei Credits so ist, dass die Credits selbst zwar scharf sind, aber das laufende Filmbild nicht. Dazu irgendwann anders mal was. Auf jeden Fall, wenn der Film dann tatsächlich losgeht, ist das Bild wirklich ziemlich stark. Vor allem die warmen Farben kommen in dem New Orleans Setting richtig gut zur Geltung und auch kleinste Details wie Poren in den Gesichtern und feinste Härchen sind zu sehen, ohne dass man das Gefühl einer Überschärfung hat, was man ja auch durchaus ab und zu mal hat bei ein paar UHDs. Und auch die Tonspuren kommen schön wuchtig daher. Ansonsten ist die UHD allerdings ziemlich schlank und quasi eine Vanilla-Disc, wenn man so will, weil keinerlei Extras oder Gimmicks enthalten sind. Das wird dann eben bei der deutschen Edition anders sein. Wichtiger Hinweis auch noch, die UK-UHD enthält keinen deutschen Ton. Also letztlich eine Empfehlung für OV-Gucker, die vielleicht zum Beispiel, so wie ich schon, das deutsche Steelbook haben und einfach die Blu-ray auf eine UHD upgraden wollen. Der Film bekommt von mir 4 von 5 Sternen und die VÖ bekommt von mir 3,5 von 5 Sternen. Ja, es kam, das war so ein überraschender Release, der liegt jetzt auch schon ein paar Wochen zurück, und zwar das US-Remake von Pulse, also von dem japanischen Horrorfilm, also das Remake aus dem Jahr 2006, wurde von CMV Laservision rausgebracht. Für diejenigen, die dieses Remake nicht kennen, kurz die Zusammenfassung. Matty ist schockiert. Ihr Freund Josh hat sich umgebracht. Doch als sie E-Mails mit seinem Absender erhält, wird aus dem Schock schnell nackte Angst. Sie und ihre College-Freunde versuchen, Josh Computer zu finden und stoßen auf den Bus der Dexter, der von ungewöhnlichen Ereignissen berichtet. Schattenhafte Gestalten kommen und gehen, Geister, die nicht in unsere Welt gehören. Im ganzen Land gibt es immer mehr Selbstmorde, immer mehr Menschen verschwinden oder verhalten sich seltsam. Matty und Dexter kommen schließlich einem Experiment auf die Spur, das auf schreckliche Weise fehlgeschlagen ist. Überall erreichbar sein, überall ins Internet können, willkommen in der Welt der kabellosen Kommunikation. Doch was, wenn die Funknetze die Grenzen öffnen zu Welten, die uns besser verschlossen geblieben wären? Ja, leider auch im Rewatch nicht nur eines der schlechtesten US-Adaptionen japanischer Horrorfilme, sondern generell eines der schlechtesten Remakes der Filmgeschichte. Hier wurde die Essenz des Originals null verstanden und vollkommen auf billigste amerikanische Sehgewohnheiten und Tropes umgeschrieben. Daran ändern auch die vielen bekannten Seriengesichter im Cast nichts. Das blaue Coloring ist noch nerviger als bei Underworld und das permanente, unstimmige Jumpscare-Fest geht einem nach wenigen Minuten schon gehörig auf den Geist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und selten wurde auch eine Vorlage so mit Füßen getreten. Der Film hat keine Atmosphäre, kein Grusel, keine Spannung, kein Verstand. Ich kann dem Film nur halbwegs anrechnen, dass aufgrund seiner Länge recht kurzweilig daherkommt. Wenn wir das japanische Original damals als sehr guten Film besprochen haben im Podcast, ist das US-Remake also eher was für die Best-Worst-Kategorie, wenn man so will. Und CMV Laservision hat den Film zunächst in 2 Mediabook-Varianten im November 2023 aufgelegt. Ich gehe davon aus, dass davon auch noch irgendwann Keepcases kommen werden. Das Mediabook ist dabei gewohnt hochwertig verarbeitet und auf 999 Stück limitiert. Und es handelt sich dabei auch um eine HD-Premiere. Zuvor gab es den Film nur auf einer DVD, die auch nicht besonders ansehnlich war. Die Blu-ray sieht deutlich besser aus, leidet jedoch auch etwas unter dem massiven Einsatz an Filtern und Bildeffekten, die Pulse eben auch als Kreativmittel nutzt. Besonders gelungen fand ich die Masse an Extras, die neben Audiokommentaren auch Deleted Scenes, ein alternatives Ende, Interviews, ein Making-of und noch mehrere kleinere Featuretten umfasst. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und auch im Mediabook selbst gibt es dann noch ein Booklet von Christoph N. Kellerbach. Und seine Texte hierfür sind auch gut geschrieben und sehr informativ. So erfährt man zum Beispiel auch, warum Wes Craven ursprünglich den Film drehen wollte und warum er es dann doch nicht tat. Die Mediabooks, die könnt ihr euch aktuell noch kaufen. Die sind so ja im Preis 25 bis 28 Euro erhältlich. Der Film bekommt von mir 1,5 von 5 Sternen. Die VÖ von CMV Laservision bekommt von mir 3,5 von 5 Sternen. Machen wir weiter mit einem kleinen Geheimtipp, der auf den Namen The Royal Hotel hört. Und das ist ein Film aus dem Jahre 2023, den ich auch als UK-Import mit aus London gebracht habe. In dem Film geht es um 2 abenteuerlustige Freundinnen, die als Rucksacktouristinnen Australien erkunden. Sie nehmen einen Job in einer abgelegenen Kneipe an, um etwas Geld zu verdienen. Dort geraten sie bald mit den Einheimischen und ihrer rauen Trinkkultur aneinander. Der Barbesitzer scheint jedoch wenig Interesse daran zu haben, seine beiden neuen Mitarbeiterinnen vor den übergriffigen Einheimischen zu schützen. Als die Frauen nach einem Streit eine alkoholreiche Party feiern, eskaliert die Situation schließlich. Ja, zwei junge Kanadierinnen gehen zum Work and Travel in das australische Outback und lernen dort ihre persönliche Hölle kennen. Ja, Moment, fragt man sich da vielleicht, welches Jahr haben wir eigentlich? 2008, das klingt alles irgendwie nach dem Plot eines Torture-Horrorfilms von Eli Roth oder so. Und ja, The Royal Hotels Spannungskurve spielt auch genau mit diesen Tropes und Genrekenntnissen, ist am Ende aber doch ein völlig anderer Thriller. Es gibt ja erneut ein Team-Up zwischen der Regisseurin Kitty Green und der wirklich großartigen Hauptdarstellerin Julia Garner, die ja schon mal zusammengearbeitet haben. Und erneut, ja, hier noch viel mehr. Es ist kein fantastischer Horror, sondern ein Horror aus dem realen Leben. Nie explizit, aber die ganze Zeit, die ganze Laufzeit über im Hinterkopf. Von der ersten bis zur letzten Sekunde habe ich da so eine Anspannung gefühlt, also eine richtig krasse, pure Anspannung, und irgendwann explodiert im übertragenen Sinn etwas in diesem Film. Nur wann? Das ist halt so das, wodurch auch diese Spannung aufgebaut wird, und auch mit dieser Erwartungshaltung spielt die Regisseurin, also Kitty Green, gekonnt. Irgendwie, die kommt eine Person im Film sehr suspekt vor, verdächtig vor, oder bildet man sich das nur ein und geht es unseren Hauptfiguren genauso, und der Film kitzelt damit unsere Erwartungen dann wirklich bis zum Maximum. Und im Endeffekt basiert The Royal Hotel auf der Dokumentation Hotel Coolgardie, also heißt es, glaube ich, Coolgardie, die den realen Fall hinter der Geschichte porträtiert. So zeigen uns Doku und Film eine klassische It's a man's, man's, man's world, in der eine Frau quasi nichts als Beiwerk ist, wenn überhaupt. Und von Sachen wie MeToo hat in diesen Regionen der Welt noch nie irgendjemand etwas gehört. Entweder bist du ein Pick-me-Girl oder nicht. Exploited, also ausgebeutet, bist du so oder so in irgendeiner Form. Und wie drastisch The Royal Hotel hier wird, will ich jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Ich war jedoch echt begeistert, wie Kitty Green mit der Darstellung dieser Motive umging. Für mich war der Film eine echte Überraschung, Hochspannung und Anspannung pur. Der Horror der Violent and Toxic Masculinity und wie Frauen in dieser Welt irgendwie überleben müssen, das ist hier traurig, stark und schaurig zugleich, ja. Und während The Royal Hotel mit einiger Verzögerung noch vor kurzem bei uns im Kino lief, ist in England bereits die Heimkino-VÖ erschienen, die ich mir für euch angesehen habe. Und in der Tat ist auch die Blu-ray so gut wie der Film. Bild- und Tonqualität sind für eine Blu-ray auf sehr gutem Niveau. Allerdings, der wichtige Hinweis, liegt der Film hier nur in OV vor, ohne deutsche Synchronfassung und ohne deutsche Untertitel. Als Extras gibt es ein Making-of. Ja, ansonsten, ich glaube, ich weiß nicht, ob der Film schon digital draußen ist bei uns. Ich glaube nicht, aber wird er bestimmt bald. Ich kann mir allerdings nicht unbedingt vorstellen, dass der Film hier auch eine Disc bekommen will. Also wer den Film unbedingt sehen will und nicht auf eine deutsche Disc warten will, der kann hier eigentlich bedenkenlos, ich bürge dafür, kann hier bedenkenlos für knapp 15 Euro zuschlagen. Film bekommt von mir 4 von 5 Sternen und die VÖ eine 3,5 von 5 Sternen. Machen wir weiter mit einer Sache, die schon ein bisschen länger zurückliegt, und zwar der Heimkino-Release von Expendables 4 aus dem Jahr 2023 wurde von Leonine ja im UHD-Steelbook veröffentlicht. Für diejenigen, die nicht wissen, worum es geht in diesem Film. Kurz das Zitat vom Verleih. Ausgerüstet mit sämtlichen Waffen, die sie in die Finger bekommen können und den Fähigkeiten, sie auch zu benutzen, sind die Expendables das ultimative Verteidigungsteam. Sie werden gerufen, um die Welt zu retten, wenn alle anderen Optionen vom Tisch sind. Die Söldnertruppe um Barney Ross tritt nun an für einen letzten großen Auftrag, bei dem Lee Christmas Verantwortung übernehmen muss. An seiner Seite jede Menge neuer Teammitglieder mit ausgefallenen Kampfstilen und Taktiken. Der Countdown läuft heiß. Ja, ich weiß wirklich nicht, ob noch irgendjemand auf den Nummer 4. Expendables-Film gewartet hat. Es dürfte wohl auch kaum jemand erwartet haben, dass es noch ein echter Kinofilm, echter Kinostart wird. Aber da haben wir ein bisschen falsch gedacht. Aber dennoch dürften viele Expendables-Fans ziemlich enttäuscht den Kinosaal verlassen haben nach dieser kleinen Mogelpackung. Denn ein wirklicher Expendables-Ensemble-Film ist es nicht. Stattdessen handelt es sich um ein waschechtes Jason Statham-Vehikel, in dem ein paar andere Leute kleinere und größere Nebenrollen spielen dürfen. Also selbst Sylvester Stallone kommt nicht mal auf 10 Minuten Screentime im Film. Und durch die Abwesenheit weiterer legendärer Stars wie Schwarzenegger, Willis und Co. stellt sich am Ende irgendwie auch das beliebte Nostalgiegefühl nie so wirklich ein, weil lediglich ja Dolph Lundgren und Stallone noch aus der 80er-Jahre-Riege dabei sind. Und Expendables 4 ist im Grunde von vorne bis hinten vorhersehbar, vom Bösewicht über einzelne Motivationen bis zu etwaigen Twists. Also keine Ahnung, warum dafür satte 4 Autoren nötig waren. Aber gut, darum geht es ja auch in einem Expendables-Film nicht wirklich. Der Film beschränkt sich im Grunde auch auf 2 größere Setpieces, eines in Libyen und eines auf einem großen Schiff. Es gibt die üblichen One-Liner und halbwegs humorvolle Dialoge dazu. Action, Action, Action. Jetzt nie auch nur annähernd auf dem Niveau aktueller Blockbuster, wie jetzt zum Beispiel Mission Impossible Dead Reckoning oder John Wick 4, aber auf gehobenem Direct-to-Video-Niveau, würde ich mal sagen. Da, wo der Film eigentlich viel mehr punkten könnte. Aber gut, man musste ihn ja ins Kino bringen. Dem Film fehlt es einfach so an größeren Aha- oder Wow-Momenten, an Highlights eben. Die gibt es einfach nicht. Keine erinnerungswürdigen Kämpfe, keine abgefahrenen Szenarien. Igor Weiss ist auch nur ein völlig blasser Bösewicht hier. Und seine großartigen Kampftechniken werden auch wie immer in amerikanischen Filmen völlig verschenkt. Neuzugänge wie 50 Cent oder Levi Tran verkommen zu reinen Stichwortgebern und ja, der Auftritt von Megan Fox, der muss da ja schon fast als einigermaßen gelungen betrachtet werden, aber ja, insgesamt wirkt das schon reichlich lustlos, da auch das Handwerk unterdurchschnittlich ist. Es gibt massig unfertige und schlecht gemachte CGI- und Greenscreen-Effektarbeit, die teilweise auch echt Schmerzen verursacht, aber gut, das kannte man auch schon vor den Vorgängern. Und ja, oft kommen diese miesen Bilder auch in Szenen vor, die man auch getrost hätte herausschneiden können, die sie nicht zum Film beitragen oder einfach nur dick auftragen sollen, aber auch das misslingt und ja, weniger wäre hier ganz klar mehr gewesen. Auch das Editing ist eine Tortur. Gerade zu Beginn wechselt man völlig konfus und kopflos zwischen den einzelnen Szenen hin und her. Und da kann sich dann auch der schlechte Score problemlos einreihen. Und trotzdem fand ich den Film irgendwie noch ganz nett. Er ist eben auf das Simpelste reduziert, ist kurz, ist knackig, extrem schnell erzählt und auch wieder schön hart und blutig, auch wenn eigentlich fast alles dort mit CGI getrickst wurde. Ich hatte da so 90 halbwegs unterhaltsame Minuten mit viel Kopfschütteln, aber auch ein bisschen Spaß, weil sich letztendlich die Action pausenlos aneinander reiht, der Film sich nicht ernst nimmt und deswegen noch halbwegs funktioniert. Kinoniveau hat das auf keinen Fall. Das wäre eher was für Netflix gewesen oder eben Direct-to-Video. Und der vierte Teil war ohnehin nicht notwendig, aber trotzdem würde ich mir auch noch einen fünften Teil angucken. Muss ich halt so sagen, wie es ist. Ja, Leonine hat den Film sowohl im Keepcase als auch in Steelbook-Varianten veröffentlicht. Ich habe das UHD-Steelbook für euch analysiert. Dieses kommt in einem schönen, clean Steelbook daher mit dem Motiv eines mit Waffen ausgestatteten Raben. Das gefällt mir richtig gut. Auch, dass der Filmtitel nur auf der Spine zu sehen ist, finde ich richtig gut. Im Steelbook selbst gibt es dann eine UHD und eine Blu-ray. Dazu gibt es ein bedrucktes, stilisiertes, aber nicht besonders schönes Motiv als Indruck. Warum jetzt, also warum auch immer, sich da jetzt um das Steelbook herum noch ein grüner, transparenter Schuber mit dem Expendables-Schriftzug befindet, keine Ahnung, kann man machen, ergibt aber irgendwie keinen Sinn. Das Bild der UHD ist ziemlich gelungen, die Kontraste sind top, die Farben kräftig und auch die Auflösung ist knackenscharf. Allerdings offenbart das Bild die ohnehin dann offensichtlichen CGI-Elemente noch mehr und vor allem auch die Greenscreen-Elemente. Man sieht halt, dass teilweise die Schauspielerinnen und Schauspieler gar nicht am Set waren, sondern irgendwo anders und das dann irgendwie zusammengewurschtelt wurde. Das fällt hier noch viel mehr auf. Aber ihren Mehrwert, die spielt die UHD auch in den Nachtszenen aus, die klar von dem Medium profitieren und auch in Sachen Ton liegen Dolby Atmos Spuren auf Deutsch und auf Englisch vor. Die haben es wirklich gewaltig in sich, es knallt, es wummert und wumst an allen Ecken und Enden und es kommt richtig stark rüber. Und als Extras gibt es dann 2 Promofilmchen jetzt ohne besonderen Mehrwert, die eher nochmal unter Beweis stellen, eben warum Expendables 4 nicht der erwünschte Hit wurde, eben aufgrund des Desinteresses der Beteiligten für Greenscreen, weil ja, wenig Lust und Zeit bei den Darstellern und Darstellerinnen vorhanden war. Der Film bekommt 2,5 von 5 von mir. Die VÖ bekommt eine 3,5 von 5 Sternen. Machen wir weiter mit Slaughterhouse. aus dem Jahre 2023. Kennen bestimmt auch einige vom Fantasy Filmfest. Der wurde im Heimkino von Pleon Pictures rausgebracht, in einer Keepcase-Variante und in einer Mediabook-Variante. Es geht in dem Film um Emily, die unbedingt Präsidentin ihrer Studentenverbindung werden will, und um dieses Ziel zu erreichen, kauft sie beim Händler für exotische Tiere ein Faultier. Das niedliche Wesen soll als Maskottchen dienen und ihr bei der Wahl die nötigen Stimmen einbringen. Tatsächlich wird das Alpha genannte Tier zu einem Hit in den sozialen Medien und beschert seiner Besitzerin enorme Popularität. Was niemand ahnt, das von Wilderern in Panama eingefangene Tier ist ein blutrünstiges und sehr rachsüchtiges kleines Monster. Ja, und im Gegensatz zu vielen anderen fand ich Slaughterhouse gar nicht so schlecht. Also der Film ist recht kurzweilig, die Faultierpuppe zuckersüß und auch das Verbindungssetting hat mir eigentlich ganz gut gefallen dort an der Uni. Der Score des Films, der hat es mir tatsächlich richtig angetan, den fand ich echt herausragend. Und generell ist handwerklich eigentlich alles soweit ganz rund. Erzählerisch bekommt man im Grunde auch, was man erwartet. Problem ist, wirklich witzig ist Slaughterhouse nicht. Es handelt sich hier weder um eine richtige Komödie, noch um eine Parodie oder dergleichen. Vielleicht sollte es das sogar sein, aber dann funktioniert es halt nicht für mich. Und als richtiger Slasher kann Slaughterhouse auch nicht punkten, denn ja, die potenzielle grafische Gewalt wird eben komplett ausgeblendet und nahezu sämtliche Kills bleiben dann offscreen. Am Ende ist der Film irgendwie sympathisch, niedlich und auch recht unterhaltsam, aber für einen erinnerungswürdigen Horrorfilm ist der Faultierstreifen jedoch viel zu zahm und ungewöhnlich. Pleon Pictures hat den Film, im Mediabook auf den Markt gebracht. Das fand ich jetzt für diesen Film irgendwie unnötig. Ich habe jetzt da in dem Fall wirklich keinen Sinn gesehen, da jetzt mehr Geld auszugeben. Für einfach nur ein Mediabook. Da war jetzt auch keine UHD bei oder irgendein Mehrwert. Also von daher hat das für mich keinen Sinn gemacht. Deswegen habe ich mir das Keepcase geholt, was eben auch parallel dazu erschien. Das kommt mit einem Wendecover daher. Und die Technik der Scheibe ist ziemlich gut. Bild- und Tonqualität sind auf einem gehobenen Niveau, würde ich sagen. Auch die Synchronfassung ist ganz gut geworden. Und als Extra gibt es tatsächlich auch was. Da liegt ein Interview mit dem Regisseur Matthew Goody vor. Ich denke aber, dass es ausreicht, wenn man sich den Film echt mal günstig und digital ausleiht. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht die zum Start üblichen 15 Euro für die Blu-ray ausgeben. Der Film bekommt von mir eine 2,5 von 5 und der Release von Pleon Pictures bekommt von mir eine 3 von 5 Sternen. How to Have Sex ist ein Film, der ja so mit so einigen Vorschusslorbeeren hier angelaufen ist. Das ist ein Film, ein britischer Film aus dem Jahre 2023, den Cape Light Pictures hier direkt im Keepcase, also in der MRA, auf den Markt geworfen hat. Sonne, Party und Sex, mehr interessiert die Teenagerinnen Tara, M und Sky während ihres ersten Mädelstrips nicht. Mit wilden Clubnächten, jeder Menge Drinks und heißen Partyspielen soll ihr gemeinsamer Sommerurlaub auf Kreta der beste ihres Lebens werden. Vor allem die 16-jährige Tara hat sich vorgenommen, die Zeit in vollen Zügen zu genießen. Sie ist als einzige der drei Freundinnen noch Jungfrau und das möchte sie unbedingt noch in diesem Sommer ändern. Ja, How to Have Sex wird häufig mit After Sun verglichen und in der Tat passt der Vergleich irgendwie, aber irgendwie auch nicht, denn im Grunde bewegt sich der Film eigentlich auf dem anderen Ende des Spektrums. Er ist anstrengend, er ist laut, er ist nervig und er ist irgendwie auch widerlich. Und auch auf der Gefühlsebene sind sich die beiden Filme, ja, da sind sie sich dann doch schon ähnlich, würde ich sagen. Im Grunde geht es dann doch vielleicht fast schon so ein bisschen um ähnliche Punkte. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob der Film als Porträt so einer ganzen Generation der Gen Z irgendwie taugt, denn früher waren die Kids auch nicht anders, finde ich schon immer. Gab es irgendwie Erwartungen an die Jugendzeit, die sich irgendwie selten erfüllten, Gruppenzwang, Druck, falsche Freunde. Allerdings litt noch keine Generation eben so sehr unter den Auswüchsen von Social Media und der Verbreitung falscher Vorstellungen wie eben die Gen Z. Und viele Reviews schreiben, dass der Film zu Beginn noch Spaß macht mit seinen Party-, Strand- und Urlaubsszenen. Das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Also ich fühlte mich eigentlich von Anfang an sehr unwohl in dem Film und war angewidert von den Leuten und ihren Exzessen, aber das war ich auch in der Realität schon seit meiner Jugend. Aber zum Glück nimmt der Film sich nicht zurück und stellt wirklich auch klar, wie die Teens sich gegenseitig hochpushen, wie Pick-Me-Verhalten funktioniert, wie sich zeigt, dass Freunde eigentlich keine Freunde sind, wie wahre Gefühle zurückgehalten werden, um nicht anzuecken, wie toxische Männlichkeit schon im jungen Alter aussieht, wie Sexismus aussieht und wie es eben keinen Ausweg gibt, wie Unsicherheit ist, was Leute von einem erwarten und das alles ja kaputt machen kann und wie scheiße einfach die Gesellschaft ist, muss man ganz ehrlich so sagen. Ja, davon abgesehen ist der Film toll inszeniert, authentisch und realistisch und ebenso auch stark gespielt mit all dem Schmerz, ja, der irgendwann vergeht, aber für einige für immer bleiben wird. Ja, Kiblet hat den Film, wie gesagt, im simplen Keepcase veröffentlicht, allerdings in einer pinken Hülle. Das ist quasi das Gimmick, was damit einherkommt. Es liegt auch im Wendecover vor. Ich fand, die Bildqualität ist sehr gut vom Film. Ist auch sehr filmisch gehalten, das Bild. Auch der Ton passt, gerade so, wenn auch ein bisschen laute Musik, ein bisschen der Soundtrack dort knallt, dann kommt das schon ganz gut zur Geltung. Was mir nicht so gefallen hat, ist die deutsche Synchronfassung. Hier empfehle ich unbedingt, den Film im Originalton zu gucken. Extras liegen keine vor. Und die Blu-ray kostet aktuell 15 Euro, dürfte aber schnell im Angebot sein. Von daher vielleicht einfach ein bisschen abwarten. Der Film bekommt aber von mir wirklich gute 4 von 5 Sternen. Die VÖ von Cape Light Pictures bekommt 3 von 5 Sternen. Jetzt gibt's was für die alten Videothekenfreunde, nämlich den Film Black Belt aus dem Jahre 1992, der von Shamrock Media im Keepcase aufgelegt wurde. Bodyguard und Ex-Cop Jack Dillon beschützt einen bekannten Rockstar vor einem psychopathischen Serienkiller. Als auch noch die Mafia sie ins Fadenkreuz nimmt, scheint ihr beider Leben kein Cent mehr wert zu sein. Ein mörderischer Überlebenskampf beginnt. Ja, die Legende, Produzentenlegende, vor allem Roger Corman, sah in Kampfsportler Don Wilson das große Potenzial eines Actionstars und ließ mit ihm diverse Filme drehen. Aber so ganz aufgegangen ist das Vorhaben nicht, denn Don Wilson ist zwar ein recht sympathischer Typ, jedoch fehlt ihm ein wenig das Charisma und Schauspieltalent, noch viel mehr als bei vielen seiner B-Action-Kollegen. Und auch Black Belt beweist uns jetzt nicht gerade das Gegenteil. Das ist so ein bisschen die Videotheken-Version von Bodyguard mit Kevin Costner, aber irgendwie noch so ein bisschen zwischen einem Thriller, einem Mafia-Film und einem Action-Film angesiedelt. Und da bietet auch keinerlei eigene Ideen oder irgendwelche besonderen Highlights. Wäre da nicht der deutsche Hühne Matthias Hus, der als Schurke dem Protagonisten, ja, ganz schön die Show stiehlt, würde ich sagen. Ebenfalls hat mir gefallen, dass es hier eine Auseinandersetzung zwischen gleich 3 unterschiedlichen Parteien gibt, was sehr abwechslungsreich ist und ja auch nicht in jedem Film vorkommt. Und zudem gibt es im Film ziemlich rabiat zu. Ich war echt erstaunt, wie brutal Black Belt ist, was vor allem eben an den Szenen mit Matthias Hüß zur Geltung kommt. Anhand des Artworks hatte ich allerdings eigentlich einen Kampfsportfilm mit einem Turnier erwartet, halt so Bloodsport-mäßig. Doch davon gibt es in Black Belt tatsächlich gar nichts zu sehen. Aber dennoch werden ordentlich Zopfträger vermöbelt, irgendwelche Leute, die halt random immer wieder ins Bild laufen und vermöbelt werden und meistens eben einen Pferdeschwanz tragen. Ja, auf jeden Fall, Black Belt ist jetzt kein Film aus der alleruntersten Ecke des Videothekenregals, sondern schon ein ganz netter und harter Actionfilm aus der dritten Reihe, würde ich sagen. Ja, und eigentlich ist Black Belt eine Videothekenleiche, weil er es eigentlich nie auf ein besseres Medium als die VHS geschafft hat. Und in Deutschland war der Film zudem auch nie ungekürzt zu sehen. Und jetzt die Neuerscheinung von Shamrock Media, die bietet den Actionfilm nun erstmals in HD und komplett ungekürzt in seiner Unrated-Version, in der die bis dato geschnittenen Szenen dann wieder eingefügt wurden, allerdings mittelmäßig nachsynchronisiert, aber Lob dafür, dass es überhaupt getan wurde an dieser Stelle. Das coole Cover des mit 25 bis 30 Euro ziemlich teuren Keepcases ist ein Wendecover und sieht auch ziemlich cool aus, auch wenn das Motiv, wie gesagt, absolut nichts mit dem Film zu tun hat. Die Bildqualität ist, würde ich sagen, auf einem ordentlichen Niveau, so wie ich es von einem Direct-to-Video-Film aus der Zeit erwarten würde. Der Film lässt sich gut gucken, würde ich mal so das Ganze abrunden. Auch die deutschen und englischen Tonspuren sind soweit so gut. Extras gibt es leider keine, aber das war auch erwartbar. Ich würde sagen, für Fans solcher B- und C-Prügelfilme ist es eine Empfehlung. Für alle anderen dürfte der Film nicht sein. Der Film bekommt von mir 2,5 von 5 Sternen und der Release von Shamrock Media 2,5 von 5 Sternen. So, zurück nach Hongkong, denn 88 Films hat den Film The Inspector Wears Skirts aus dem Jahre 1988 rausgebracht in England. Der Film ist in Deutschland eigentlich eher als Top Squad bekannt, aber beide Titel sind irgendwie ein bisschen weird. The Inspector Wears Skirts ist ja schon mal grammatikalisch eigentlich total falsch. Aber naja, wie gesagt, 88 Films hat den Film in einer schönen Auflage veröffentlicht, dazu gleich mehr, aber vielleicht zunächst zum Film. In dem Film geht es ganz simpel um eine Spezialeinheit weiblicher Cops, die von der Männerwelt nur belächelt wird. Nach umfangreichen Trainings- und Ausbildungseinheiten schaffen es die Damen jedoch, echte Verbrecher zu schnappen. Ja, mit The Inspector Wears Skirts Superstar Jackie Chan wohl für die große Emanzipation im Actionkino Hongkongs damals sorgen. Der durchaus humorvolle Film, also den hat Jackie Chan produziert, der bewegt sich dann so in etwa zwischen eine leichte Version von Police Academy und so eine Art All-Female Expendables. Dafür hat man dann auch einige bekannte Stars an Bord geholt, ob US-Martial-Artist Cynthia Rothrock, die ihre besten Filme ja alle in Hongkong gedreht hat, oder einheimische Größen und Legenden wie Sibel Hu oder Wai Ying Hung. Und mit Andrew Lau Wai Kung hat man sogar einen fähigen Kameramann am Start gehabt, der auch für Wong Kar-wai und für Ringo Lam filmte und selbst als Regisseur der Infernal Affairs-Reihe ja verantwortlich war. Und für die Stunts in dem Film zeichnete sich das Team rund um Jackie Chan verantwortlich, und das sieht man besonders zu Beginn und am Ende des Films auch deutlich. Zugegeben ist das Hongkong-Kino zwar eine große Vorliebe von mir, aber Hongkong-Comedy ist jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd. In der Regel sind die Ausflüge ins Komödienfach ja ziemlich albern, platt und oft auch diskriminierend. Gerade hier gibt es wieder massig Fat-Jokes galore. Und ja, The Inspector Wears Skirts ist da bis auf ein paar wenige gelungene Gags im Momente keine Ausnahme. Und auch die größeren Namen im Cast nehmen jetzt nicht besonders viel Screentime in Anspruch. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt von der Mogelpackung sprechen. Mit Female-Lead-Action-Krachern, wie der Yes Madam-Reihe oder späteren Krachen von Moon Lee, Cynthia Khan und Cynthia Luster, kann dieser Film, also Top Squad oder The Inspector Wears Skirts, auf keinen Fall mithalten, weil auch so richtig der Anfang und der Mittelteil und der Showdown irgendwie nicht zusammenpassen wollten, als wurden hier so zwei Filmideen zusammenhangslos miteinander verbunden. Aber dennoch machen Dinge Spaß, zum Beispiel die Nachwuchsschauspielerinnen, die in Rollen vollkommen aufgehen und auch ihre männlichen Kollegen durchaus Paroli bieten können. Die vorhandenen Action-Szenen sind sehenswert und allein dafür lohnt sich der Film auf jeden Fall. Über die schwache Stunde dazwischen lässt sich dann allerdings diskutieren. Letztendlich ist es ein weiteres Beispiel für verrückte und abwechslungsreiche Filmproduktionen aus Hongkong. Und ja, er kam ja sogar so gut an in seiner Heimat, dass er noch mehrere Sequels nach sich zog. 88 Films hat den ersten Teil dieser Reihe dann jetzt in einem Keepcase aufgelegt, das in einem schicken Schuber daherkommt mit einem tollen neuen Artwork von Sean Longmore. Es liegt ein Wendecover mit dem Original-Kinoposter vor. Dazu gibt es ein sehr umfangreiches, informatives und schön bebildertes Booklet von Hongkong-Kino-Experte Paul Bramhall. Es liegt auch noch ein aufklappbares Wendeposter vor, das fand ich auch sehr schön. Zu der Disc selbst, die Blu-ray hat eine sehr gute Bildqualität. Die Tonqualität ist eher mittelmäßig, würde ich sagen. Man kann den Film in Kantonesisch mit frischen, also neu geschriebenen englischen Untertiteln gucken oder eben in der englischen Synchronfassung, die in Deutschland, ja wie gesagt, als Top Squad bekannte, sehr grenzwertige deutsche Synchronfassung liegt hier nicht vor. Als Extras gibt es einen hörenswerten Audiokommentar von Frank Zheng, ein neues Interview mit Cynthia Rothrock, eines mit dem Regisseur Wilson Chin und ein paar Bildergalerien und Trailer. Also über die Ausstattung kann man absolut nicht meckern. Die VÖ kostet knappe 18 Euro als Import. Kann man nicht meckern. Die anderen Teile der Reihe werden in den nächsten Monaten auch noch von 88 Films veröffentlicht werden. Der Film bekommt von mir nur eine 2,5 von 5. Die VÖ von 88 Films bekommt aber eine 4,5 von 5. Ja, kommen wir zu einem eher unbekannten Film, der von Vinegar Syndrome in den USA rausgebracht wurde, nämlich Primal Rage aus dem Jahre 1988. Da geht es um Frank Duffy, das ist ein Reporter einer Lokalzeitung in Miami, der sich in ein Forschungslabor einschleicht, in dem Tierversuche durchgeführt werden. Von einem tollwütigen Affen gebissen, verfällt der junge Mann dann in eine unkontrollierbare Wut und verbreitet die Infektion im nahegelegenen College, wo die dort stattfindende sorglose Halloween-Party zu einem Blutbad wird. Ja, Primal Rage hat mich dann doch ziemlich überrascht, ist sehr temporeich, für einen italienischen Film sehr amerikanisch wirkend, wenig angestaubt und durchgängig unterhaltsam kommt der Horrorfilm daher. Ja, ein Bullshit-Skript mit Umberto Lenzi-Beteiligung gepaart mit einem unverbrauchten, erstaunlich unnervigen Cast, viele Pop- und Rock-Songs, Musik von Claudio Simonetti, von Goblin und schon hat man irgendwie ein schönes Mitternachtskino mit einem hohen Entertainment-Faktor, sogar Blut fließt, auch wenn der Film jetzt etwas härter hätte sein können. Dafür gibt es aber geile Frisuren und Klamotten und sogar ein paar gelungene Comedy-Ausflüge. Ich hatte den Film bis zum Weniger Syndrome Release gar nicht auf dem Schirm, bin aber nun ziemlich angetan gewesen. Ja, und wie erwähnt, der Film wurde eben von Weniger Syndrome in den USA als UHD-Blu-ray-Kombo veröffentlicht, direkt im Keep Case. Das ist wahlweise mit zusätzlichem Pappschuber oder ohne. Hier sollte man dazu erwähnen, die UHD ist region-free, also die könnt ihr alle abspielen, die beiliegende Blu-ray nicht. Es stellt sich dann die Frage natürlich, ob so ein Film eine UHD benötigt, aber die Frage kann ich euch auch nicht beantworten. Ich beschwere mich aber grundsätzlich nicht über gut gemachte Transfers auf 4K bzw. UHD. Für die Veröffentlichung hat Weniger Syndrome einen neuen 4K-Transfer scannen und anfertigen lassen vom Original 35mm Kameranegativ. Und ich würde sagen, das Vorhaben hat sich gelohnt. Bis auf ein paar wenige Szenen sieht der Film wirklich gut aus, auch wenn man ihm natürlich sein Alter durchgängig ansieht. Der Ton ist eher zweckmäßig gehalten, eine deutsche Synchronfassung liegt nicht vor, englische Untertitel natürlich schon. Bemerkenswert ist, dass Weniger Syndrome extra eine neue spielfilmlange Dokumentation mit der damaligen Crew und dem Cast hat anfertigen lassen. Und solch einen Einsatz kann man gar nicht oft genug honorieren, würde ich sagen. Der Film, also Primal Rage, bekommt von mir 3,5 von 5 Sternen. Die Veröffentlichung von Weniger Syndrome landet bei mir bei 4 von 5. Ganz frisch vor wenigen Tagen rausgekommen ist Queen's High, der Hongkong-Action-Film. Der wurde von Shamrock Media in verschiedenen Mediabook-Editionen rausgebracht, dazu gleich mehr. Das ist ein Film aus dem Jahre 1991. Nach dem brutalen Tod seines Vaters, einem der mächtigsten Unterweltbosse von Hongkong, führt Tim erfolgreich dessen Geschäfte weiter. In einer Kurzschlussreaktion rächt er den Tod seines Vaters und ermordet den stärksten Gegenspieler. Am Hochzeitstag seiner Schwester Michelle und ihrem Verlobten Peter wird das Fest von hinterhältigen Meuchelmördern heimgesucht. Ein entsetzliches Blutbad, bei dem nur Michelle dank ihrer hervorragenden Kampf- und Schießfähigkeiten und ihr Stiefbruder Jim überleben. Michelle übernimmt nun die Familiengeschäfte und schwört Rache. Ja, da ich persönlich ja ein großer Cynthia Khan-Fan bin, stand Queen's High schon ewig auf meiner Wunschliste und tatsächlich hat mich der Film alles andere als enttäuscht. Vor allem Cynthia Khans Präsenz ist auch in diesem Film wieder unwiderstehlich und es ist wirklich, wirklich ein Jammer, dass die charismatische Schauspielerin aus Taiwan ja nie ein wirklich großer Star wurde. Auch in Hongkong ja so richtig, weil als sie quasi angefangen hat, war ja so ein bisschen schon der Höhepunkt vorbei. Sie hätte vielleicht ein bisschen früher anfangen sollen. Auf jeden Fall ist einer der Höhepunkte des Films das blutige Massaker auf der Hochzeit, das auch für die ikonischen Bilder von Cynthia Khan mit der Uzi in der Hand im Hochzeitskleid sorgte. Aber es ist nicht das einzige Highlight des Films, auch wenn der Film sich vor allem in seiner ersten Stunde mit Action relativ zurückhält. Erfreulich ist die komplette Abwesenheit des von mir vorhin ja auch schon angesprochenen, aber generell ja auch berüchtigten, für Hongkong so typischen Blödelhumors. Das gibt's hier nicht. Stattdessen nimmt sich der Film komplett ernst und bietet eine durchaus tragisch-dramatische Geschichte, die allerdings auch ziemlich simpel und unoriginell daherkommt. wenn Cynthia Khan aber dann zum Racheengel wird, es zünftige Explosionen und Stunts gibt und man aus dem niedrigen Budget wirklich den letzten Groschen rausholt, ja, dann ist die banale Story auch schnell vergessen und das Lächeln im Gesicht ist dann ziemlich groß. Es gibt auch bekannte Gesichter wie Billy Chow, Simon Young, Kenneth Zhang. Die tragen alle ebenfalls dazu bei. Ein paar kleine Highlights sind auch noch die deutsche Christiane Düler hier als eiskalte blonde Killerin und auch noch eine grotesk unecht aussehende Stuntpuppe, die man zwischen Filmminute 81 und 82 auf dem Beifahrersitz eines von einem Gabelstapler zerquetschten Autos sehen kann. Und das muss man gesehen haben. Aber dem Film nicht nur deshalb. Shamrock Media hat den Film, der auch als Red Force The Beginning bekannt ist, in 5 verschiedenen Mediabook-Covern aufgelegt, von denen die meisten auch bereits schon ausverkauft sind und die Range von sehr schick bis zu grottenhässlich reicht. Das Mediabook kommt dann mit einer Blu-ray und einer DVD daher. Zum Inhalt gleich mehr. Die Qualität des Mediabooks ist jetzt eher mittelmäßig und von der günstig produzierten Sorte, sprich es ist ein bisschen wabbelig und das Booklet ist auch lediglich eingeklebt und nicht irgendwie eingenäht zum Beispiel. Immerhin sind die Discs schön bedruckt, die Cover sind ebenfalls gut aufgelöst gedruckt. Dazu gesellt sich ein auf den ersten Blick ziemlich umfangreiches Booklet von Christoph N. Kellerbach, was meine Hoffnungen auf ein paar coole Hintergründe zum Film aufkeimen ließ. Aber letztendlich bestehen die Texte dann größtenteils aus ausformulierten Biografien von Crew und Cast. Immerhin ist das Booklet mit ein paar Filmstills bebildert, das ist in Ordnung. Mit der Blu-ray selbst war ich dann relativ zufrieden, da es da durchaus Schlimmeres schon gab in der Vergangenheit bei Hongkong-Katalogtiteln. Das Bild wurde zwar jetzt nicht großartig irgendwie restauriert oder remastered, beziehungsweise gar nicht, und es kommt hier und da auch zu erkennbaren Kratzern und Störungen. Dafür wurde hier aber auch wie bei anderen Filmen, es schon war, kein künstlicher Weichzeichner oder ein DNA-Filter drauf gelegt oder eingesetzt. Also das Bild kommt schon noch filmisch daher. Ihr könnt den Film im Originalton gucken oder mit guter deutscher Synchronfassung. Ich habe zwischen Minute 7 und 8 ein paar kleine Ruckler im Bild festgestellt. Außerdem wurden ein paar wenige Szenen, ich glaube es waren ein oder zwei Szenen, wurden in VHS-Qualität eingefügt. Aber lieber so, als wenn der Film unvollständig wäre. Extras gibt es leider keine. Und so kann ich am Ende diese VÖ eigentlich nur den knallharten Hongkong-Kino-Fans empfehlen, da die Mediabooks mit 36 Euro auch relativ teuer ausgefallen sind. Der Film bekommt von mir eine 4 von 5 und die VÖ bekommt von mir 3 von 5 Sternen. Ja, so meine Freunde und Freundinnen, Saw X ist jetzt auch rausgekommen im Heimkino von Studio Kanal als Blu-ray, UHD und UHD Mediabook. Wir haben ja über Saw X eine entsprechende Episode gemacht und darin eigentlich auch alles gesagt. Deshalb will ich mich hier nur auf die nun frisch erhältliche Heimkino-Veröffentlichung beschränken. Ihr könnt den Film, wie gesagt, als Standard Blu-ray, DVD und UHD erwerben oder in der limitierten Collectors Edition, also quasi im Mediabook. Und das Besondere daran ist eben die Kohärenz, die hier aufgefahren wird, weil seit Release des ersten Saw-Films, und das ist ja nun schon fast 20 Jahre her, gibt es zu jedem Teil der Reihe ein optisch zusammenpassendes Mediabook. Und das dürfte einmalig sein, dass über einen solchen Zeitraum eine Filmreihe so passend zueinander ins Regal gestellt werden kann. Naja, wie dem auch sei. Das Mediabook kommt in einem Schuber daher und wenn man dieses entfernt, bekommt man das typische weiße bzw. hellgraue Layout geliefert, das auch die anderen Mediabooks haben aus der Reihe. Hier mit einem schönen Artwork versehen in Form eines so ein Medaillon oder sowas in der Art. Darauf ist Blut zu sehen, das mit Spotlack veredelt ist. Ebenso auch der Schriftzug Saw X ist mit Spotlack veredelt. Auf dem Pappschuber findet ihr noch die Limitierungsnummer. Ich habe die Nummer 4037 und ich gehe davon aus, dass die Edition auf 5000 Stück limitiert ist. Falls es falsch ist, lasse ich mich da gerne korrigieren. Für das Mediabook hat der geschätzte Tobias Hohmann ein 36-seitiges Booklet beigetragen. Neben den Texten für die Turbine Medien Edition schreibt Tobias ja auch Bücher, unter anderem das lesenswerte Inside Saw Buch, weshalb er natürlich prädestiniert ist, Texte für dieses Mediabook hier zu schreiben. Leider sind die Texte wie bei den bisherigen Teilen eher wie Promomaterial geschrieben, lobende Worte über Cast, Crew, Drehorte, Fallen und Co., viele Zitate, Interviewschnipsel, kritische Worte fallen hier nicht. Aber die Aufmachung ist schön und der Text lässt sich gut lesen und man nimmt trotzdem natürlich auch Informationen daraus mit. Die Bildqualität der UHD, die ist wirklich hervorragend. Gerade die stilisierten, kontrastreichen Farben eines Saw-Films, die kommen durch das HDR wirklich perfekt zur Geltung. Zudem ist das Bild knackenscharf und man erkennt jedes kleinste Härchen, jedes kleinste Detail. Das ist richtig, richtig stark. Und auch die Dolby Atmos Tonspuren glänzen im Heimkino. Das hätte ich beides so in dieser Form und Qualität ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, und das Paket perfekt machen dann die zahlreichen langen und sehenswerten Extras. Es gibt über 30 Minuten Deleted Scenes, ein Special über die Fallen, zahlreiche ebenfalls 20-minütige Featurettes, die jedes kleinste Detail der Produktion beleuchten. Da kann man absolut nicht meckern. Leider ist das Mediabook schon überall ausverkauft und wie bei den alten Teilen jetzt schon nur noch zu überteuerten Mondpreisen zu erwerben. Aber wenn ihr Fans seid, ist es Teil Muss. Ich vergebe hier ausnahmsweise mal die Höchstwertung, also nicht für den Film, der bekommt von mir eine 2,5 von 5, aber die VÖ hier in dieser Collector's Edition bekommt 5 von 5 Sternen. Ebenfalls brandaktuell ist der neue Heimkino-Release von One from the Heart aus dem Jahre 1981 von Francis Ford Coppola. Wurde jetzt als UHD rausgebracht von Studio Canal. In dem Film geht es um Hank und Franny, die in Las Vegas den 5-jährigen Jahrestag ihrer Beziehung feiern. Doch aus einer zunächst harmlosen Diskussion entwickelt sich ein ausgewachsener Streit, der schlussendlich zu ihrer Trennung führt. Und schon am nächsten Tag treffen die beiden die vermeintlichen Partner ihrer Träume. Franny begegnet dem charmanten Pianisten Ray und Hank lernt die zauberhafte deutsche Zirkusartistin Laila kennen. Nach einer leidenschaftlichen Nacht kommen jedoch erste Zweifel auf. Ist es wirklich die wahre Liebe, die Hank und Franny in ihren Wunschvorstellungen gefunden haben? Ja, ich habe mir One from the Heart in der Reprise-Fassung angesehen und war gleichermaßen begeistert und enttäuscht. Begeistert von der famosen Optik, den grandiosen Soundstage-Kulissen, dem Aufwand, der dahinter steckt. Begeistert von den Farben, der Beleuchtung, den großartigen Transitions und Montagen. Also visuell ist Coppola hier ein absoluter Traum gelungen und man sieht, wo Filme wie Moulin Rouge und La La Land ihre Inspiration herhaben. Auch die Musik ist schön, obwohl ich schon ein bisschen überrascht war davon, dass die Stücke jetzt nicht vom Cast gesungen werden, mit Ausnahme eines Stückes, das von Natasha Kinski gesungen wird, gerade weil eben von einem Musical die Rede war. Das habe ich jetzt nicht ganz so gesehen bzw. gehört. Weniger begeistert war ich von der oberflächlichen, simplen Story und ihren eher unsympathischen Figuren, die in mir irgendwie keinerlei Emotionen hervorgerufen haben. Also so richtig wollte die Love Story oder die Love Stories nicht für mich funktionieren. Und dadurch fehlt One from the Heart letztendlich so ein bisschen der Schmiss. Francis Ford Coppolas Film, der ihn ja damals in den Bankrott führte, wurde mit Hilfe des Regisseurs jetzt restauriert und frisch aufgelegt. Auf Steelbooks oder dergleichen, irgendwelche Special Editions, wurde für diese Veröffentlichung seitens Studio Canal verzichtet. Man kann One from the Heart optional als Doppel-UHD im Keepcase oder als Blu-ray kaufen. Auf den UHDs befinden sich zum einen der Original-Cut von 1982 und der aus meiner Sicht bessere, kürzere Reprise-Cut. In Sachen Bildqualität profitieren aus meiner Sicht vor allem die Farben von dem neuen Master. Durch das HDR der UHD erstrahlt der Film förmlich mit seinen Neonlichtern des künstlichen Las Vegas. Das sieht richtig gut aus. Von den Tonspuren sollte man allerdings nicht zu viel erwarten. Hier ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass die Reprise-Fassung lediglich in der OV-Fassung vorliegt und nur der 1982er Cut deutsch synchronisiert ist. Ein großes Lob geht an die Extras, die auf beiden Discs massig und umfangreich vorhanden sind. Teilweise bekommt man völlig neue Extras zu sehen und auch Material von früher, das nie zuvor gezeigt wurde. Auch hier wurde jedes Detail der Produktion beleuchtet, ergänzt um frisches Material, zum Beispiel ein Special von Moulin Rouge und Elvis-Regisseur Baz Luhrmann. Und also da kann man eigentlich nicht meckern. Allerdings ist die Edition mit 30 bis 35 Euro schon sehr hochpreisig angelegt. Das sollte man dazu erwähnen, den Film vielleicht mal vorher Probe gucken, irgendwie digital, bevor man da einen Blindkauf macht. Der Film bekommt von mir 3 von 5 Sternen, die VE von Studio Kanal für One from the Heart 4 von 5 Sternen. Kommen wir zu Halloween Park, den habe ich ja damals im Kino verpasst und jetzt im Heimkino nachgeholt, ist vor kurzem von Splendid rausgekommen, direkt im Keep Case. In dem schwedischen Film geht es um Fiona, die Managerin des Freizeitparks Liseberg ist und sie hat die Aufgabe, sich um eine Gruppe Kindheitsfreunde zu kümmern, die einen exklusiven Parkaufenthalt zu Halloween gewonnen haben. Eine ganze Nacht lang, vollkommen allein. Ausgelassen genießt die Truppe unter der Aufsicht von Fiona das Event in vollen Zügen mit rauen Mengen Zuckerwatte und Popcorn sowie adrenalingeladenen Achterbahnfahrten in völliger Dunkelheit und dem über allem schwebenden Grusel der Halloween-Nacht. Doch der Spaß findet ein jähes Ende, als den Jugendlichen klar wird, dass sie auf dem Gelände scheinbar doch nicht alleine sind. Was anfangs noch wie ein Traum erschien, wird im Handumdrehen zum wahren Albtraum und der abgelegene Freizeitpark zur tödlichen Falle. Zwischen Fahrgeschäften und Geisterbahnen treten plötzlich alte Sünden ans Tageslicht und zwingen die Freunde dazu, sich den Dämonen ihrer Vergangenheit zu stellen, während sie gleichzeitig verzweifelt versuchen, diese Nacht irgendwie zu überleben. Ja, der schwedische Slasher Karussell, in Deutschland als Halloween Park veröffentlicht, ist ja eine Rückbesinnung, würde ich sagen, auf die klassischen Wurzeln und Regeln des Slasher-Subgenres. Dabei macht der Film auch einiges richtig. So hat mir zum Beispiel das Design des Killers ebenso gefallen wie die Wahl eines Freizeitparks als Location. Das sorgt für ein paar richtig schöne Aufnahmen, auch dank der durchgehend gelungenen Ausleuchtung. Aber leider macht der Film auch vieles falsch. So ist der Cast nicht besonders gut, die Musik viel zu drüber und auffällig und der Härtegrad des Films ist doch eher weiter unten anzusiedeln, was aber okay ist. Aber leider gab es einige Szenen, bei denen selbst ich als Logikignorant dachte, ja, Leute, ihr seid gerade zu dritt und der Killer ist jetzt körperlich nicht besonders eindrucksvoll und hat nur eine alte Axt bei sich. Greift ihn halt einfach mal an. Naja, am Ende ist es ein netter Slasher ohne große Highlights und ohne große Fehltritte. Den kann man mal gucken. Der dürfte aber kaum in Erinnerung bleiben auf lange Sicht. Splendid hat Halloween Park in Deutschland als gewöhnliches Keep Case auf den Markt gebracht und dem schwedischen Slasher dafür wie gewohnt auch ein Wendecover spendiert. Die Bildqualität der Blu-ray ist in meinen Augen nicht besonders gut. Gelegentlich säuft das Bild zum Beispiel in dunklen Szenen komplett ab. Das liegt teilweise sicherlich auch an der Stilistik des Films. Zum Beispiel der Showdown auf der Achterbahn wäre da ein Beispiel für. Aber ja, generell ist der Eindruck eher sehr mittelmäßig. Aber immerhin kommen die Farben im Vergnügungspark ziemlich gut rüber. Aber das Bild ist halt einfach sehr rauschig und hat mir jetzt ehrlich gesagt wenig Freude bereitet. In Sachen Ton gibt es die deutsche nicht gelungene Synchronfassung und den schwedischen O-Ton, der sich deutsch untertiteln lässt. Und die Tonspuren erfüllen ihren Zweck soweit. Extras gibt es leider mal wieder keine. Und so geht meine Empfehlung weg von der knapp 15 Euro teuren Blu-ray hin zum digitalen Ausleihen, wenn der Film mal irgendwie im Angebot ist. Der Film bekommt von mir 3 von 5 Sternen, die VÖ von Splendid 2 von 5. Eine Horrorkomödie gibt es mit The Blackening aus dem Jahre 2022, ist bei uns nicht auf Disc erschienen. Habe ich aus England importiert als Keepcase von Medium Rare bzw. Universal. Bei uns ist der Film allerdings digital schon erhältlich. In The Blackening geht es um eine Gruppe schwarzer Freunde, die sich zu einem Wochenendausflug zum Juneteenth treffen und in einer abgelegenen Hütte mit einem perfiden Mörder gefangen sind. Die Freunde sind gezwungen, nach seinen Regeln zu spielen und merken bald, dass dies kein Spiel ist. Ja, das ist so ein bisschen die Rückkehr der Horrorkomödie mit ganz vielen Wayans, Scary Movie, Scream-Vibes, Humor zwischen Schenkelklopfer, Fremdscham und irgendwie lachend unter dem Tisch liegen. Und ja, allein die Sequenz, wenn ihr die gesehen habt mit den Pfeilschüssen auf die Figur, die King heißt, ist einfach großartig, aber natürlich auch Geschmackssache. Der Film hat ein gutes Tempo, ein paar echt coole Figuren, die aber auch durch die Bank überzeichnet sind, aber warum nicht? Ich meine, der Film macht keine Geheimnisse um seinen Sozialkommentar, um seinen Blick für Awareness. Das ist manchmal etwas zu sehr on the nose, würde ich sagen, wodurch der eigentliche Horror sehr häufig in den Hintergrund gerät.
Aber ich empfand den Film über zwei Drittel der Lauflänge echt als sehr erfrischend und auch unterhaltsam. Aber anschließend geht dem Film etwas die Luft aus, inklusive der unbefriedigenden Auflösung. Und irgendwie habe ich mich auch so ein bisschen an alte Edgar Wallace-Filme erinnert gefühlt. Jedenfalls kommt die aus England importierte Blu-ray mit einem Wendecover und alternativem Artwork daher. Der Film wird mit guter Bildqualität präsentiert, auch in den vielen dunklen Szenen, und auch der 5.1 DTS HD Sound passt. Als Sprache gibt es den Film im englischen Originalton, alternativ mit englischen Untertiteln. Eine deutsche Tonspur gibt es hier auf der Disc nicht. Als Extras gibt es einen Audiokommentar mit dem Regisseur und den AutorInnen des Films. Dazu gibt es mehrere Featurettes, die insgesamt immerhin 30 bis 40 Minuten laufen, wovon der Höhepunkt hier eine Quizshow mit dem Cast und mit der Crew ist, namens Who's the Blackest. Die ist echt witzig gewesen. Ja, die Blu-ray kostet ca. 14 bis 17 Euro, aber wie gesagt, der Film ist auch schon im Angebot bei Prime Video gewesen zum Leihen für 99 Cent. Vielleicht schaut ihr da erstmal rein, da gibt es dann auch deutschen Ton. Der Film bekommt von mir eine 3 von 5 und die VÖ bekommt 3,5 von 5 Sterne. Und natürlich darf es keine Folge Recent Scares geben ohne den neuesten chinesischen Trash-Film. In diesem Fall ist es mal wieder ein Film, der von Happy Entertainment rausgebracht wurde, und zwar der 2022er Film Deep Sea Mutant Snake. Da geht es um die Cass Corporation, die geheime Mutationsexperimente durchführt, und schnell wird klar, das war keine gute Idee. Die Kreaturen entwickeln ein gefährliches Eigenleben und kurzerhand sollen die Testobjekte samt den verantwortlichen Wissenschaftlern aus dem Weg geschafft werden. Das anschließende Massaker endet in einer Katastrophe. Zwei Monsterschlangen entkommen aus dem Labor und es dauert nicht lange, bis sie an anderer Stelle wieder auftauchen. Das Grauen nimmt seinen Lauf. Ja, mit Deep Sea Mutant Snake ist endlich die nächste Direct-to-Streaming-Produktion aus China bei uns angekommen und das Warten hat sich wirklich gelohnt. Schon seit Wochen war ich aufgrund des großartigen Filmposters wirklich heiß auf Deep Sea Mutant Snake, natürlich in dem Wissen, dass es in solchen Filmen solche aufwendigen Szenen gar nicht geben würde. Aber es ist wirklich erstaunlich, im Vergleich zu vielen ähnlichen Monster-Trash-Filmen aus China oder eben auch aus der US-Trash-Schmiede Asylum, gibt es in Deep Sea Mutant Snake mehr als nur die titelgebende Mutantenschlange zu sehen. Es gibt auch riesige Seepocken, eine aus Kong Skull Island geklaute haushohe Megaspinne und allerlei anderes tödliches Vieh zu bestaunen. Und das war schon deutlich mehr, als ich erwartet und erhofft habe. Und ja, die Effekte sind jetzt nicht auf der Höhe der Zeit, aber auch nicht ganz so schlecht, wie zu erwarten war. Und in ein paar Sequenzen sehen die Monster eigentlich sogar ganz brauchbar aus. Da lässt es sich dann auch verzeihen, dass das Budget jetzt nicht für einen echten Helikopter gereicht hat und man dafür dann auf eine JPEG-Bilddatei zurückgreifen musste. Aber naja, am Ende liefert der Film dann auch noch einen echten Titelsong, der ins Ohr geht wie ein Song von One Republic, nur eben vom Flohmarkt, würde ich sagen. Also Freunde und Freundinnen des billigen Monster-Trashs, die kommen hier voll auf ihre Kosten. Wer Asylum liebt, wer die ganzen letzten China-Kracher, die ich hier vorgestellt habe, mochte, Crocodile, Tsunami, Shark Escape und so weiter, der wird auch hier voll bedient. Ja, und wie zuletzt häufig stammt die VÖ des China-Trash-Films von Happy Entertainment. Das Keepcase kommt mit einem Wendecover daher, das deutlich mehr verspricht, als der Film letztlich halten konnte. Die Bildqualität der Blu-ray-Scheibe ist soweit ganz gut, fast schon zu gut, da eben so einige grauenhafte Greenscreen-Shots entlarvt werden, die ich ja schon erwähnt hatte, mit dem Helikopter zum Beispiel. Tonspur, ja, die sticht weder positiv noch negativ heraus. Ihr könnt den Film in der nicht besonders guten deutschen Synchronfassung gucken oder eben auf Chinesisch mit deutschen Untertiteln. Extras gibt's wie gewohnt keine und auch hier würde ich eher dazu raten, den Film vielleicht mal auszuleihen, anstatt die knapp 15 Euro teure Blu-ray zu kaufen. Der war jetzt auch schon für 99 Cent im Angebot. Der Film bekommt von mir immerhin eine 2 von 5, die VÖ von Happy Entertainment eine 2,5 von 5. Kommen wir zu einem Film, dessen Trailer im Herbst mir total auf die Nerven gegangen ist, nämlich Dump Money, der jetzt fürs Heimkino veröffentlicht wurde von Leo9. In dem Film geht es um den YouTuber Keith Gill oder Jill, alias Roaring Kitty, und der ist ein Finanzanalyst und eigentlich ein ganz normaler Typ, ein bisschen nerdig vielleicht. In einer für sich selbst erstellten Analyse untersucht er die Aktie von GameStop, der Ladenkette für Videospiele, und befindet, dass sie unterbewertet sei. Zeit, dies zu ändern. Im Januar 2021 steckt er all seine Ersparnisse in diese eine Aktie und lässt die Außenwelt über Social Media daran teilhaben. Plötzlich gehen seine Beiträge in den sozialen Netzwerken viral und es ändert sich nicht nur sein Leben, sondern auch das aller, die ihm folgen. Aus einem Aktientipp ist eine Bewegung geworden und alle werden unfassbar reich. Während die Werte der Kleinanleger durch die Decke gehen, machen die Hedgefondsmanager Gabe Plotkin, Steve Cohen und Ken Griffin täglich irrsinnige Verluste. Sie hatten nämlich auf die Insolvenz von GameStop gewettet, um daraus ihren Gewinn einzufahren. Es gibt nur ein Mittel, den Siegeszug der Finanzamateure zu beenden. Die Milliardäre der Wall Street schlagen zurück. Ja, irgendwie, es beruht ja auf einer wahren Geschichte, ist jetzt auch fast irgendwie schon noch Gegenwart. Vor allem, weil es jetzt auch so der erste richtige Pandemie-Kinofilm war. Auf jeden Fall fühlte sich das so ein bisschen so an. Ich konnte mich auch noch grob an die Geschehnisse von damals erinnern, wusste jetzt aber auch nicht mehr, was da konkret abgelaufen ist und wie die Geschichte ausging. Und Dump Money setzt das Thema, ist ja eigentlich ein hochkomplexes Thema, und ich finde, der Film setzt das für die Zuschauenden verständlich und knackig um, fast schon ein bisschen zu knackig. Ich glaube, der Film hätte durchaus 10, 20 Minuten mehr vertragen können, und wenn ich das schon sage, dann heißt das schon was. So gehen leider viele Performances des namhaften Casts unter. So richtig zur Geltung kommt eigentlich nur Paul Dano, der seine Sache wie gewohnt gut macht. Davon zu sprechen, dass der Zeitgeist hier gut eingefangen wurde, wäre vielleicht gemessen am kaum vorhandenen zeitlichen Abstand unnötig, aber in ein paar Jahren wirkt das Ganze dann doch schon etwas anders. Hier wird man mit lauten Beats, TikTok-Hits, Memes und GIFs nur so zugekleistert, das passt zum Stil des Films und auch zum Thema und ja, fasst dann quasi auch die Zeit ganz gut zusammen. Und wie gesagt, mit ein paar Jahren Abstand wird es nochmal ganz anders wirken. Was dem Film wenig fehlt, ist die große Spannung. Das haben ähnliche Filme wie Margin Call damals besser gelöst. So wirkt Dump Money ein wenig zu sehr nach Feel Good Movie, was aber auch nicht verkehrt ist. Also letztendlich läuft der Film einfach gut durch, macht Spaß, ist soweit ganz gut gemacht. Es fehlen am Ende einfach ein paar Kleinigkeiten, um wirklich nachhaltig in Erinnerung bleiben zu können. Ja, Leonan hat Dump Money als DVD und Blu-ray im gewöhnlichen Keepcase released. Und wie man es von Leonan leider gewöhnt ist, gibt es kein Wendecover. Dafür dann als Entschädigung den riesigen großen FSK-Flatschen mitten auf dem Cover. Die Bildqualität der Blu-ray ist durchschnittlich gut. Der Sound ist etwas besser, vor allem wenn die basslastigen Soundtrack-Songs gespielt werden. Neben der deutschen Synchro gibt es den Film auch im O-Ton, der deutsch untertitelbar ist. Extras gibt es mal wieder keine. Und das ist mir dann am Ende für 18 Euro, die der Film kostet, doch deutlich zu wenig. Daher sage ich, leiht euch den Film lieber aus. Film 3,5 von 5 Sterne, die VÖ 2,5 von 5 Sterne. So, wir kommen langsam aber sicher zum Ende. Ich habe noch zwei Filme für euch. Einer davon ist It Lives Inside, der jetzt in der Pirole Fu Uncut-Reihe rausgekommen ist. Im Mediabook, aber auch einzeln als Keepcase. Einzeln sowieso, aber ich meine als normale Standardversion im Keepcase. In It Lives Inside geht es um Sam, das ist eine indisch-amerikanische Teenagerin, die mit ihren konservativen Eltern in einem idyllischen Vorort lebt, und während eines Streits mit ihrer entfremdeten Freundin Tamira zerschlägt sie ein mysteriöses Glas und entfesselt damit unwissentlich einen blutrünstigen altindischen Dämon. Was mit schrecklichen Visionen beginnt, verwandelt sich bald zur reinen Hölle, als Sams Angehörige einer nach dem anderen auf grausame Art und Weise getötet werden. Um diesen Fluch zu beenden, muss Sam sich wieder auf ihre indische Kultur einlassen und sich mit ihren Eltern zusammenschließen, bevor es zu spät ist. Ja, endlich mal wieder ein reiner Teen-Horrorfilm mit nur wenigen Elevated-Horror-Anteilen. Schön, mal eine andere Kultur in so einem Film abgebildet zu bekommen. Das war sehr interessant und kam mir schon fast etwas zu kurz behandelt vor. Die Figuren haben für mich funktioniert, der Film war gut produziert, hat ein paar echt schaurige Stellen und ein tolles Creature-Design. War jetzt aber auch nicht der einfallsreichste Horrorfilm der letzten Jahre, aber hat mir ziemlich gut gefallen. Umso erstaunter bin ich doch über die fast durchgehend kritischen Stimmen, zum Beispiel jetzt auf Letterboxd oder auch jetzt in meinem Umfeld. Also das war jetzt auch nicht wirklich schwächer oder origineller oder weniger originell als ein Talk to Me aus meiner Sicht, aber okay. gerade für jüngere Horrorfans ist der auf jeden Fall eine Sichtung wert. Und ihr könnt euch It Lives Inside sowohl in der Standard-DVD, in der Standard-Blu-ray-Edition, also im Keepcase holen, aber auch im knapp 25 Euro teuren Mediabook, das eben gleichzeitig die Nummer 34 in der Pierrot Le Fou-Reihe darstellt. Das Mediabook ist dabei auf 2000 Stück limitiert und im aller Mode Filmverleihshop könnt ihr euch die Edition sogar vom Regisseur signiert kaufen. Der Preis ist dabei identisch. Das Artwork des Mediabooks ist wirklich sehr, sehr schön geworden und gefällt mir richtig gut. Gerade, also für mich war das ein Plus gegenüber der normalen Version, die man kaufen kann, also der Keepcase-Version, die man kaufen kann. Für mich war jetzt hier wirklich das Cover auch ausschlaggebend für das Mediabook, in dem sich auch ein Poster befindet und ein Booklet mit einer gelungenen Filmanalyse von Ruven Nienartz und einem Interview mit dem Regisseur. Die Bildqualität der Blu-ray ist eher durchschnittlich. Der Ton, der liegt als DTS HD auf Deutsch und Englisch vor. Der ist als gelungen zu betrachten. Alternativ lassen sich auch deutsche Untertitel zuschalten. Das Paket wäre also quasi nahezu perfekt, aber leider gibt es mal wieder keine Extras. Und somit bekommt der Film von mir 3,5 von 5 Sterne und der Release in der Pierrot Le Fou-Reihe auch 3,5 von 5 Sterne. Ja, jetzt runden wir das Ding aber wirklich ab und zwar mit The Marvels, also dem... War das jetzt der letzte Marvel-Film? Ja, seitdem kam ja keiner mehr raus, ne? Ja, genau. Der letzte Marvel-Film, der 2023 rauskam bei Disney, ist jetzt vor wenigen Wochen fürs Heimkino veröffentlicht worden. Und in The Marvels geht es zum einen wieder um Carol Danvers, alias Captain Marvel, die ihre Identität von den tyrannischen Kree zurückerobert hat und Rache an der obersten Intelligenz genommen hat. Die unbeabsichtigte Folge ihrer Tat ist jedoch, dass Carol die Last eines instabilen Universums auf sich nehmen muss. Sie wird mit einem mysteriösen Wurmloch konfrontiert, das mit einem Kree-Revolutionär in Verbindung steht und ihre Kräfte verweben sich plötzlich mit denen von Superfan Kamala Khan aus Jersey City, aka Mrs. Marvel, und ihrer Nichte der jetzigen Saber-Astronautin Captain Monica Rambeau. Das ungleiche Trio muss ein Team bilden und lernen, an einem Strang zu ziehen, denn nur gemeinsam als The Marvels können sie das Universum retten. Ja, und The Marvels wirkt schon fast wie ein Befreiungsschlag, eine prinzipiell vom großen, universellen Superhauptakt losgelöste Geschichte, die vor allem eines macht: Spaß. Und das liegt vor allem an den Hauptfiguren, die sich gegenseitig herrlich die Bälle zuspielen, die auch durch das Hauptgimmick des Films eine ungemeine Dynamik entwickeln. Und so dürfte sogar plötzlich die stoisch von Brie Larson gespielte Carol Danvers für mehr Zuschauer funktionieren als bisher im Marvel Cinematic Universe. Der Film ist angenehm kurz gehalten. Klar, er geht jetzt auch nicht super in die Tiefe, aber macht jetzt auch keine Charakterstudie zu Kamala Khan auf. Und die meisten Leute dürften im Gegensatz zu mir die Wichtigkeit und damit den großen Impact auf das ganze Marvel-Universum vermissen, ja. Ich, auch in meiner Funktion als Weltraumfan, hatte aber echt über zwei Drittel des Films einen riesigen Spaß. Zum Ende hin schwächelte es, wie von Marvel gewohnt, ein wenig, wenn es Richtung Showdown geht. Aber im Prinzip war ich doch ziemlich überrascht, auch weil ich über die Optik des Films fast nur negative Dinge gelesen habe und dem kann ich irgendwie nicht so ganz zustimmen. Gerade die Weltraumtotalen und vieles, was sich dort abgespielt hat, sah echt sehr schön aus, zumindest in der IMAX-Version, die hier aber irgendwie nicht auf der Blu-ray enthalten war. Die behält sich Disney dann eben für Disney Plus vor. Also es tauchen so ein paar altbekannte Schwächen auf, die im Greenscreen-Verfahren sind. Das ist halt eine typische Disney-Schwäche, da auch wieder günstig, glaube ich, mit diesen LED-Visual-Displays dort gedreht wurde. Aber das war mir hier ausnahmsweise egal. Es ist ein guter Film irgendwie. Und neben den Guardians of the Galaxy endlich mal wieder etwas aus dieser Richtung, das mir auch richtig Freude bereitet hat. Ja, und ihr werdet euch generell vermutlich wundern, warum ich ausgerechnet The Marvels hier für euch bespreche, aber ich sammle tatsächlich sämtliche Marvel-Filme in ihren Steelbook-Editionen, völlig unabhängig von der Qualität des jeweiligen Films. Aber wie ihr eben schon gehört habt von mir, hat es sich in diesem Fall ja auch qualitativ gelohnt. Über die Qualität des Steelbooks dagegen lässt sich streiten, wenn man sich jetzt die Motive und den Einfallsreichtum anschaut, mit dem die Steelbooks aus den ersten beiden Phasen des MCU noch ausgestattet waren, erkennt man natürlich klar den Abfall in den letzten Jahren. Also jetzt richtig hässlich ist das Artwork von The Marvels nicht, aber besonders schick dann eben auch nicht. Im Steelbook, das einen katzigen Eindruck hat, findet ihr die UHD und die Blu-ray dann und die UHD hinterließ bei mir einen richtig starken Eindruck. Das Bild ist wirklich gestochen scharf, die Farben kommen perfekt zur Geltung, besonders die angesprochenen Weltraumszenen, die profitieren total von dem Medium. Für mich eine der besten Scheiben in dieser Hinsicht in den letzten Monaten und auch die Dolby Atmos Tonspur im O-Ton, die kann da problemlos mithalten. Auf Deutsch gibt es leider nur DTS 5.1. Disney hat dem Film auch zahlreiche Extras spendiert. Es gibt Making-of, es gibt Deleted Scenes, es gibt ein Feature mit Pannen, es gibt einen Audiokommentar mit der Regisseurin Naya Da Costa. Natürlich alles wie gewohnt sehr promohaft und unkritisch, aber trotzdem durchaus sehenswert für die Fans. Also bekommt der Film von mir einen 3,5 von 5 Sterne und die VÖ hier im Steelbook bei Disney 4 von 5 Sternen. Ja, und was soll ich sagen? Wir sind am Ende angekommen. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit und für euer Feedback zu diesem Format. Macht mir nach wie vor sehr Spaß. Ich habe hier immer noch einen riesigen Backkatalog liegen. Also auch die nächste Folge wird schon vermutlich in 2-3 Wochen schon wieder da sein. Ich habe auch noch ganz viele Sachen von 2023, die ich euch noch vorstellen wollte. Also nicht wundern, dass es manchmal sind da super aktuelle Sachen bei, manchmal sind auch ein paar ältere Sachen bei, aber wir kriegen das alles irgendwie noch sag ich mal, auf Stand in den nächsten Episoden. Also, vielen Dank für eure Unterstützung. Es war mir wie mal eine Ehre. Liebe Grüße, euer Chris. Ciao, ciao.